Hallo und herzlich willkommen zu Episode 56 unseres Zentralasien-Tour-Podcasts. Wir nehmen heute auf am Montag, dem 27. Mai 2024 und zwar in Murghab. Murghab, das ist mit ja, so ungefähr 7000 Einwohnern die größte tadschikische Stadt östlich von Horuk, wo wir ja unsere letzte Podcast-Episode veröffentlicht haben. Und ich meine, Horuk ist ja quasi noch zentral Tadschikistan, deswegen kann man sagen, dass Murghab mit seinen 7000 Einwohnern auch ja, die größte Stadt in der Osthälfte Tadschikistans ist. Und da befinden wir uns eben jetzt.
Ja, Horuk und Murghab, die werden ja durch den Pamir Highway verbunden und da haben wir letzte Episode ja schon versprochen, dass da noch ein paar Infos dazu kommen werden, was der Pamir Highway denn ist, vor allem auch historisch, was der für eine Bedeutung hat. Und außerdem haben wir diese Episode noch einen kleinen FAQ-Teil, der ausnahmsweise mal super zu unserer Route passt, nämlich einen FAQ-Teil zum Thema Höhenkrankheit, da wir uns ja jetzt recht hoch befinden, also Murghab liegt auf 3600 Meter Höhe. Ist es durchaus relevant. Und natürlich liegen viele Teile des Pamir, auch die, wo wir uns schon befunden haben oder noch befinden werden, noch deutlich höher. Ja, der Pamir Highway ist nicht die einzige Option oder nicht die einzige Straße, die es hier im Osten Tadschikistans gibt. Es gibt durchaus auch noch ein paar andere, kleinere Sträßchen, die sind dann halt nicht asphaltiert. Aber wir wollen so eine Übersicht geben über mögliche Routen, die man wählen kann, wenn man eben durch ein Pamir fährt und nicht unbedingt nur Sackgassen fahren möchte. Und dann geht es natürlich auch, wie in jeder Episode, über unsere Erlebnisse, die wir jetzt während der letzten 6 Fahrtage, die wir von Horuk nach Murghab gebraucht haben, hatten und auch ein paar Erlebnisse, die wir jetzt in Murghab vor Ort hatten noch. Wobei, mehr denn je ist es natürlich in so einer Landschaft, wie wir sie jetzt durchfahren haben, so, dass sich die Eindrücke natürlich kaum in Worte fassen lassen, sondern mehr denn je die Bilder informativer sind als die Erzählungen. Deswegen schaut euch am besten auch die Bildergalerie an, die wir wie immer auf unserer Episodenseite und in den Shownotes verlinkt haben. Aber Tizian, jetzt fang mal damit an, uns zu erzählen, was denn der Pamir Highway eigentlich ist.
Der Pamir kombiniert zwei der lebensfeindlichsten Landschaftsformen auf dieser Erde, Hochgebirge und Wüste. Man kann sich entsprechend vorstellen, wie dünn besiedelt diese Region ist und wie spät sie auch dann erst überhaupt nennenswert besiedelt wurde. Vor allem die östliche Hälfte der tadschikischen Pamir-Provinz Gorno-Badachschan war bis ins 20. Jahrhundert hinein quasi unbewohnt. Das heißt, es kamen vielleicht schon ab und zu mal Menschen hier durch, vor allem Händler im Rahmen der Seidenstraße, die aus irgendwelchen Gründen nicht die Hauptroute nutzten. Also das Gebiet war jetzt nicht unbedingt ein dunkler Fleck oder irgendwie der Menschheit völlig unbekannt, aber es hat sich hier halt so gut wie niemand permanent niedergelassen. Auch diese Pamiris, also diese Ethnie, die wir im Länderkundeteil zu Tadschikistan in der letzten Episode angesprochen hatten, die siedelten vor allem in den Tälern des Westpamirs, also zum Beispiel im Bachan Valley, aber jetzt eben so gut wie gar nicht irgendwie in den östlichen Hälften, in den östlichen Regionen des Pamirs um die heutige Stadt Murghab. Die Namen all dieser Täler im Pamir und so weiter und so fort, also auch Pässe und Gipfel und so weiter, die werden wir übrigens auch im Rahmen unserer Routenwahl, also wenn wir so erklären, wo wir im Pamir so lang gefahren sind und warum, und wahrscheinlich dann entsprechend auch im Rahmen unserer Erfahrungen, wenn wir einfach berichten, was wir so im Pamir erlebt haben, wahrscheinlich auch immer wieder so ein bisschen erwähnen. Deswegen haben wir da mal eine Karte erstellt, auf der wir all diese Namen eingetragen haben. Denn da so eine Karte, ja, die sagt wahrscheinlich dann doch auch mehr als 1000 Worte und Erklärungen. Und die findet ihr natürlich auch, wie immer, auf unserer Website auf der Episodenseite zu dieser Podcast-Episode. Also wenn ihr zum Beispiel nochmal nachschauen wollt, wo jetzt eben dieses Bachan Valley sich befindet im Pamir. Jedenfalls errichtete das russische Kaiserreich dann Ende des 19. Jahrhunderts zwei Garnisonsstädte im Pamir und begründete damit die bis heute noch wichtigsten Städte der Region, nämlich Horuk und eben Murghab, haben wir gerade eben schon genannt, diese Stadt im Ostpamir. Horuk liegt eben im Westpamir an der afghanischen Grenze und am Eingang zum Bachan Valley. Horuk ist heute mit über 30.000 Einwohnern mit Abstand die größte Stadt im Pamir-Gebirge. Murghab liegt dann im Ostpamir, wie gesagt, mitten im Ostpamir und die Einrichtung dieser Garnison hier in Murghab in den 1890er Jahren, die markierte womöglich die erste permanent bewohnte Siedlung in der Osthälfte des Gebirges. Kurz nach der Gründung der tadschikischen SSR als Teil der Sowjetunion nahm man dann ein Projekt in Angriff, das für die Region ja, alles veränderte, sage ich mal pathetisch. Und zwar den Bau einer Straße, die ja bis dahin völlig abgelegene Region dann eben erstmals an das sowjetische Straßennetz angeschlossen hat. Nach dreijähriger Bauzeit wurde der wichtigste Abschnitt von Osh in Kirgisistan über den Ostpamir inklusive der Stadt Murgab bis hin zur Stadt Choruk im Westpamir fertiggestellt. Das waren 1250 Kilometer und die Sowjets feierten diese Fertigstellung als eine Meisterleistung der Straßenbaukunst. Und tatsächlich war es auch die erste Hochgebirgsfernstraße ihrer Art. Sie nannten diese Straße den Pamirski-Trakt. Heute ist die Straße international allerdings vor allem eben als Pamir Highway berühmt. Auch die Straßennummer M41 liest man immer mal wieder. Aber ich denke, ja, auch wir im Podcast haben wir es immer und werden es wahrscheinlich auch weiterhin immer vor allem Pamir Highway nennen. 1940 wurde dann schließlich auch der Abschnitt von Choruk weiter Richtung Westen nach Dushanbe in die tadschikische Hauptstadt fertiggestellt. Und zwar dann eben erst wirklich durch diese Straße, dass neben Murgab dann noch weitere Siedlungen im Ostpamir entstanden, die zunächst dann auch vor allem zur Versorgung der Reisenden auf dem Pamir Highway gegründet wurden, also zum Beispiel irgendwie um die Möglichkeit anzubieten, deren Autos zu reparieren oder je nachdem auch um die Straße selbst eben instand zu halten. Also da haben dann eben Straßenarbeiter gehaust. Und auch Murgab selbst, also auch eben diese Stadt, die vorher schon als Garnisonsstadt existiert hatte, die konnte dann im Prinzip erst durch diese Straße, durch die Anbindung an den Pamir Highway zu einer ordentlichen Siedlung heranwachsen, die eben dann aus mehr als ja quasi nur ein paar Soldaten und deren Personal besteht. Heute hat Murgab gute 7000 Einwohner. Der Pamir Highway ist heute ein Eldorado, also heute und aber auch schon seit Jahrzehnten, glaube ich, kann man sagen, Eldorado für Overlander allgemein und insbesondere eben auch für Radreisende. Also wir sind jetzt definitiv nicht die einzigen, für deren Tour der Wunsch, diese Straße einmal mit dem Fahrrad befahren zu können, der Kristallisationspunkt für quasi die komplette Reise war. Die Täler im Pamir sind breit, die Aussichten entsprechend weit und es gibt mit diversen 7000ern ringsrum auch immer einiges zu bestaunen. Und dann ist natürlich da noch der Umstand, dass im Ostpamir die Straße quasi durchgängig oberhalb von 3500 Metern über dem Meeresspiegel verläuft. Der höchste Pass ist der Akbaital-Pass mit 4655 Metern Höhe. Und das führt uns nun direkt von diesem kurzen Hintergrundteil zum FAQ-Teil dieser Episode. Wie sieht es denn angesichts dieser Höhen mit der Höhenkrankheit aus? Und was ist überhaupt die Höhenkrankheit? Das sind jetzt eben die Fragen, die wir in dem FAQ-Teil dieser Episode uns genauer anschauen wollen. Bei der Höhenkrankheit müssen wir so ein bisschen zwischen drei verschiedenen Arten, sage ich mal, beziehungsweise drei verschiedenen physiologischen Vorgängen unterscheiden, die aber natürlich schon auch mehr oder minder so ein bisschen miteinander zusammenhängen. Aber trotzdem, jetzt beginnen wir mal mit etwas, was ich mal so als nicht akute allgemeine Höhenkrankheit bezeichnen möchte. Wenn ich mich in größerer Höhe aufhalte, dann wird die Luft dünner und damit nimmt entsprechend auch die Sauerstoffkonzentration, also quasi die Anzahl der Sauerstoffmoleküle pro Volumen ab. Und dadurch wiederum wird dann eben pro Atemzug weniger Sauerstoff ins Blut aufgenommen. Und um das auszugleichen, beschleunigt der Körper dann automatisch die Atmung. Das heißt, man fängt an, mehr oder minder zu hyperventilieren, also einfach schneller als gewöhnlich zu atmen. Dadurch wird dann aber halt nicht nur die Sauerstoffaufnahme stabilisiert, sondern es gibt auch einen Nebeneffekt von dieser Hyperventilation und das ist die verstärkte Abgabe von CO2 aus dem Blut an die Umgebungsluft. Jetzt bildet ja bekanntlich in Wasser gelöstes CO2, also Kohlenstoffdioxid, Kohlensäure. Also CO2 gleich Kohlenstoffdioxid bildet in Wasser gelöst Kohlensäure. Und da Blut natürlich vor allem aus Wasser besteht, bedeutet das, dass das CO2, wenn es im Blut gelöst wird, das Blut sauer macht. also den pH-Wert des Blutes, senkt. Im Umkehrschluss wiederum bedeutet das, dass wenn durch die Hyperventilation vermehrt CO2 aus dem Blut an die Umgebungsluft abgegeben wird, dass der pH-Wert des Blutes dadurch dann eben steigt. Jetzt ist es allerdings so, dass es essentiell ist für den Körper, dass der pH-Wert des Blutes sehr genau bei 7,4 liegt. Also bereits geringste Abweichungen, also sagen wir mal von mehr als 0,05 oder so, sorgen dafür, dass diverse Proteine ihre Konformationen verändern und dadurch dann ihre Funktionen nicht mehr ordentlich ausführen können. Und das beeinträchtigt dann halt quasi ja, fast sämtliche Körperfunktionen. Es ist also ungemein wichtig, dass der Blut-pH-Wert konstant bei 7,4 bleibt. Und weil das so wichtig ist, hat der Körper entsprechend natürlich auch die Möglichkeit, diesen Blut-pH-Wert zu regulieren. Dummerweise ist die wichtigste dieser Möglichkeiten die Atmung. Das heißt, bei steigendem pH-Wert würde der Körper zunächst normalerweise mal die Atmung verlangsamen, um weniger CO2 zu verlieren. Aber genau das kann er sich natürlich in der Höhe angesichts des Sauerstoffmangels dort nicht erlauben. Es gibt aber noch eine zweite Möglichkeit zur pH-Wertregulation. Wenn der Blut-pH-Wert steigt, weil die Kohlensäure über die gesteigerte Atmung verloren geht, dann kann man dem Blut prinzipiell auch basische Bestandteile entziehen, um der pH-Wertsteigerung entgegenzuwirken. Und genau das passiert in den Nieren. Also die Nieren, die filtern ja das Blut und sorgen dann eben dafür, dass abhängig vom Blut-pH-Wert mehr oder weniger Basen aus dem Blut über den Urin ausgeschieden werden. Diese Regulation über die Nieren, die reagiert zwar nicht so schnell, wie eine Regulation über die Atmung unter normalen Umständen möglich wäre, aber so im Zeitraum von einigen Stunden bis wenigen Tagen können die Nieren eben den CO2-Verlust über die Atmung grundsätzlich kompensieren. Und wie man sich denken kann, ist eben diese Reaktionszeit, einige Stunden bis wenige Tage, eben ein wichtiger Grund dafür, dass man eben nicht zu schnell an Höhe gewinnen sollte, sondern dass man sich eben eher langsam daran gewöhnen sollte, also sprich, dass man sich akklimatisieren sollte. Als Faustregel wird normalerweise so empfohlen, oberhalb von 2500 Metern, dort beginnt so quasi langsam der kritische Bereich, also oberhalb von 2500 Metern über dem Meeresspiegel, sollte man eben nicht mehr als 500 Höhenmeter netto jeden Tag gewinnen. Das heißt, man sollte quasi die nächste Nacht, die nachfolgende Nacht, nicht mehr als 500 Meter oberhalb der letzten Nacht verbringen. Allerdings tagsüber zwischendurch mal höher zu steigen als 500 Meter oberhalb des letzten Übernachtungsortes ist schon grundsätzlich okay und kann je nachdem sogar für die Akklimatisierung förderlich sein. Aber für die Übernachtung sollte man dann eben wieder herunterkommen auf maximal 500 Meter oberhalb der vorherigen Übernachtung. So die Faustregel. Wenn die Nieren mehr Zeug, also in diesem Fall Basen, aus dem Blut über den Urin ausscheiden müssen, hatten wir jetzt ja gerade gesagt, so funktioniert die Regulation des pH-Werts durch die Nieren, dann bedeutet das halt zwangsläufig auch, dass man in größeren Höhen öfter pinkeln muss. Und um diesen Wasserverlust auszugleichen, beziehungsweise um den Nieren einfach auch das Ausscheiden der Basen im Blut überhaupt erst zu ermöglichen oder jedenfalls zu erleichtern, muss man entsprechend auch viel trinken, wenn man eben sich in größeren Höhen aufhält. Also so in Höhen von, ja, ich sag mal so 3.000, 4.000, 5.000 Metern sind 4 bis 5 Liter Wasser täglich zu trinken schon, wäre schon gut. Also so in den Größenordnungen bewegen wir uns da. Ja, also letztlich muss eben einfach das Ziel sein, ausreichend langsam an Höhe zu gewinnen und genug zu trinken, um dieser nicht akuten Form der Höhenkrankheit einfach ausreichend vorzubeugen. Wenn man das nicht tut, hat man auch ein Warnsignal, also ein zu hoher pH-Wert, der führt dann auch relativ schnell einfach zu Kopfschmerzen, vielleicht auch zu Übelkeit, aber vor allem zu Kopfschmerzen. Und ja, diese Kopfschmerzen sind dann eben Symptom Nummer 1 für diese nicht akute allgemeine Höhenkrankheit und auch ein wichtiges Warnsignal. Also ich meine, trotzdem hat das natürlich schon irgendwie einen Grund, dass ich diese Form jetzt nicht akut genannt habe. Also sie ist jetzt erstmal nicht direkt besonders gefährlich. Also viele Leute, die in großen Höhen unterwegs sind, bekommen Kopfschmerzen. letztlich sind diese Kopfschmerzen, wie gerade gesagt, halt auch einfach ein gutes Warnzeichen vor den beiden problematischeren Formen der Höhenkrankheit, die wir gleich noch besprechen wollen. Also wenn man einfach Kopfschmerzen bekommt, dann sollte man einfach den weiteren Aufstieg unterbrechen, also eine Pause machen. Wenn das nicht hilft oder die Kopfschmerzen sogar schlimmer werden, sollte man wieder auf geringere Höhen absteigen, sich dort erholen, beziehungsweise dann dort eben einfach weiter akklimatisieren und den Aufstieg später erneut versuchen. Also vielleicht halt am nächsten Tag oder am übernächsten Tag. Also letztlich ist schon so, dass wenn man auf seine Kopfschmerzen hört und sie jetzt nicht irgendwie völlig ignoriert und irgendwie blind weiter aufsteigt, dann lassen sich die akuten, gefährlichen Formen der Höhenkrankheit vermeiden in aller Regel. Das heißt, diese akuten Formen, die treten halt normalerweise nicht auf. Also die sind nicht so arg weit verbreitet, das ist eher die Ausnahme, ganz sicher nicht die Regel. Trotzdem wollen wir uns jetzt hier auch noch anschauen, was denn so passieren würde, wenn man eben ohne Rücksicht auf Verluste, ohne Rücksicht auf jede Kopfschmerzen immer einfach schnell weiter aufsteigt. Und als erstes wollen wir uns da mal die Lunge anschauen. Also es gibt in der Lunge einen Mechanismus, der dafür sorgt, dass an Orten innerhalb der Lunge, an denen wenig Sauerstoffaustausch zwischen Blut und Luft stattfindet, dass dort die Blutgefäße kontrahieren. Also der Sinn dahinter ist es, die Effizienz zu steigern und das Blut halt einfach vor allem dorthin zu leiten, wo mehr Sauerstoffaustausch stattfindet und den Blutfluss dort zu hemmen, wo er eh nichts bringen würde, weil eh kaum Sauerstoffaustausch stattfindet. Wenn jetzt aber eben allerdings die Luft dünner ist, dann gibt es halt überall in der Lunge weniger Sauerstoffaustausch. Und das bedeutet eben auch, dass diese Lungenarteriolen, also die Lungenblutgefäße, überall kontrahieren. Und dadurch steigt dann eben der Blutdruck vor der Lunge und in der Lunge. Und im schlimmsten Fall kann das eben dazu führen, dass Blutplasma durch die Gefäßwände hinaus gedrückt wird. Das heißt, es kommt zu einem Lungenödem, also einer Flüssigkeitsansammlung in der Lunge, im Zwischengewebe und auch in den Lungenbläschen. Die Symptome dieser Vorgänge, die sind ein plötzlicher, starker Hustenreiz, Atemnot auch in Ruhe, also auch wenn man sich jetzt nicht besonders bewegt, bekommt man Atemnot. Und bei diesen Symptomen sollte man definitiv sofort absteigen, also auf niedrigere Höhen heruntergehen. Trinken sollte man in diesem Fall dann wiederum eher vermeiden, weil das den Blutdruck nur noch weiter erhöhen würde. Es gibt für diesen Fall, für diese Symptome auch ein Notfallmedikament namens Nifedipin. Das sorgt dafür, dass sich die Gefäße wieder weiten in der Lunge. Und also bis die Symptome abklingen, sollte man in so einem Fall 20 Milligramm Nifedipin im Abstand von 6 Stunden einnehmen. Und bei anhaltenden Symptomen dann natürlich auch, wenn es geht. Ich meine, meistens passiert sowas nicht gerade in der Stadt mit neben einem Krankenhaus, aber wenn möglich, halt dann doch auch möglichst schnell einen Arzt aufsuchen. Und ja, gegebenenfalls muss man sich dann eben sogar mit einem Hubschrauber irgendwie retten lassen, weil sonst ist das halt wirklich lebensgefährlich. Das zweite Organ, das akute Probleme machen kann, ist das Gehirn. Also der Prozess im Gehirn ist so ein bisschen umgekehrt als bei der Lunge, aber doch dann auch wieder irgendwie ähnlich. Also zu wenig Sauerstoff im Blut sorgt für eine Weitung der Gefäße im Gehirn, damit einfach das Gehirn weiterhin mit in der Summe ausreichend Sauerstoff versorgt wird. Aber gedehnte Gefäße haben dünnere Wände und deswegen kann es dann auch hier dazu kommen, dass Blutplasma ins Gehirn austritt und dass ein Hirnödem verursacht wird. Und das wiederum sorgt dann eben für starke Kopfschmerzen, Übelkeit, Erbrechen, Schwindel und im Extremfall führt das Ganze zu Sehstörungen. Und bei diesen Symptomen gilt aber auch hier, wie eigentlich immer, möglichst schnell an Höhe verlieren, möglichst schnell absteigen. Und also wenn man es dabei hat, dann kann man auch in dem Fall jetzt ein Notfallmedikament nehmen, nämlich Dexamethason, 4 Milligramm im Abstand von 30 Minuten, aber maximal 4 Dosen, also 4 mal 4 Milligramm pro Tag. Und Dexamethason, das hemmt dann eben die Weitung der Blutgefäße im Gehirn. Ja, jetzt als Radfahrer in Pamir ist es so, dass man doch normalerweise langsam genug unterwegs ist, dass man sich in der Regel ganz automatisch, also jetzt auch ohne auf irgendwelche Faustregeln zu achten, ganz gut akklimatisiert. Also die Anstiege sind halt auch beim Radfahren, wenn man über die Straßen und in den Tälern sich vor allem bewegt, nicht so krass wie jetzt irgendwie beim Bergwandern. Und also letztlich ist ja auch selbst der höchste Pass jetzt hier in Pamir nur in Anführungsstrichen 4600 Meter hoch. deswegen jetzt, also wir haben jetzt auch diese Notfallmedikamente Nifedipin und Dexamethason nicht dabei und mir wäre auch nicht bekannt, dass die für einen Radfahrer in Pamir schon mal jemals notwendig gewesen wären. Also man braucht die ja wirklich, wie gesagt, eigentlich nur, wenn man es völlig übertreibt und trotz Warnsignalen wie den Kopfschmerzen einfach immer weitergeht. Trotzdem fand ich das ganze Thema ganz interessant und wollte es deswegen mal hier kurz ausbreiten und vielleicht ist ja auch der eine oder andere unter euch, der mal in Nepal oder so wandern gehen will. Und dann kommt man halt dann doch auch relativ schnell mal über 5000 Meter und dann wird das Thema doch nochmal ein bisschen interessanter. Wenn wir in diesem Podcast bisher so über den Pamir und die Routen durch den Pamir gesprochen haben, dann war, soweit ich mich erinnere, eigentlich bisher immer nur vom Pamir Highway die Rede, also eben dieser Fernstraße M41, also eben diese Straße, die die Sowjets gebaut haben, die eben Dushanbe mit Horog, mit Murgab und dann weiter in Kirgisistan mit Osh verbindet. Und das ist letztlich auch die einzige, jedenfalls theoretisch asphaltierte Straße im Pamir, wenngleich sie natürlich auch abschnittsweise eben ja nicht mehr asphaltiert ist. Und wenn ich früher irgendwie vom Pamir geträumt hatte und ja geträumt hatte, da eines Tages mal mit dem Fahrrad entlang durch dieses Gebirge zu fahren, dann hatte ich eigentlich immer nur diese Straße, diesen Pamir Highway im Kopf. Allerdings ist es so, dass der Pamir Highway gerade unter Radreisenden, aber auch allgemein unter Overländern eben ja schon so sehr gehypt wird mittlerweile, dass halt diesen Pamir Highway schon tausende Radfahrer irgendwie hier lang gefahren sind und die logische Folge ist halt, dass dieser Pamir Highway mittlerweile so ein bisschen auch als langweilig gilt, nicht mehr extrem genug gilt und entsprechend haben die neueren Generationen, wobei ich nicht genau weiß, wann das schon angefangen hat, kann durchaus sein, dass es vor 20 Jahren auch schon so war, aber jedenfalls haben Radfahrer dann angefangen, nach neuen Herausforderungen zu suchen. Und viele Radfahrer, die jetzt hier im Pamir eben unterwegs sind, die fahren eben nicht nur den Pamir Highway, sondern eben auch noch Nebenrouten oder alternativ zum Pamir Highway teilweise Nebenrouten und die dann eben durch irgendwelche Seitentäler führen. Und die sind dann allerdings in aller Regel nicht asphaltiert. Und ja, angesichts dieser Optionen, die man da hat, die wir jetzt auch gleich besprechen werden, war schon so eine der meistdiskutierten Fragen unter den Pamir-Radlern, die wir jetzt auch so ein bisschen getroffen hatten ja in Dushanbe und in Horog und über WhatsApp. Welche Route im Pamir wählt ihr eigentlich? Und angesichts dieser Wichtigkeit dieser Frage für Radreisende wollen wir euch jetzt hier eben einfach mal kurz die verschiedenen Routen vorstellen. Also die eben von dem eigentlichen Highway abweichen, insbesondere auch so ein bisschen zur Orientierung für nachfolgende Radreisende. Also keine Ahnung, wenn ihr euch jetzt nur für unsere Erlebnisse interessiert, könnt ihr dieses Kapitel vielleicht auch überspringen. Aber falls ihr vielleicht selber mal vorhabt, in den Pamir zu fahren, dann ist es sicherlich ganz interessant. Ja, und dann werden wir eben auch erklären, welche Route wir dann letztlich gewählt haben. Und wir haben auch zur Übersicht eine Karte erstellt, findet ihr auch auf der Episodenseite zu dieser Episode auf unserer Website, wo wir eben ja die ganzen Routen auch mal eingezeichnet haben, damit man da eben eine Übersicht hat, wo die denn alle so lang führen.
Ja, beginnen wir mal mit dem Wahan Valley, denn das schließt sich direkt an Horog an. Also in Horog kann man sich entscheiden, ob man entweder den Pamir Highway direkt nach Osten wählt oder weiter dem Panch, diesem Fluss, folgt, entlang dessen man schon an der afghanischen Grenze 240 Kilometer vorher nach Horog gefahren ist. Und ja, dem kann man weitere 280 Kilometer entlang der afghanischen Grenze folgen und dann eben die Verbindung wieder zum Pamir Highway schließt über einen Pass, den Karagush-Pass, auf 4350 Metern. Also die Vorteile oder die schönen Seiten dieses Wahan Valleys ist natürlich, dass es ähnlich spektakulär ist wie die Route von Kalaichum nach Horog, was wir ja schon in der letzten Episode erzählt hatten. Also gerade die Ausblicke auf Afghanistan und so weiter. Aber das Ganze dann noch mit viel weniger Verkehr, was natürlich deutlich besser ist und hoffentlich ohne Baustelle. Nachteile des Wahan Valleys ist, dass es doch eine recht schlechte Schotterstraße ist und vor allem diese Verbindung dann, wenn man wieder von der afghanischen Grenze abgeht und zum Pamir Highway über diesen Pass rüberfährt, das soll eine sehr, sehr üble Wellblechpiste sein. Es ist sandig überall dort, deswegen entsteht überhaupt erst das Wellblech, weil die ganzen Autos dann halt drüber brettern. Und dazu ist es halt noch sehr steil. Und ja, wir haben später dann auch eben Gus wieder getroffen, einen Radreisenden, der diese Route gewählt hat übers Wahan Valley. Und der hat erzählt, dass ihm sowohl sein Front- als auch sein Hinterradgepäckträger gebrochen ist wegen diesem scheiß Waschbrett, also wegen dieser Wellblechpiste. Die Landschaft insgesamt ist nicht allzu verschieden von der Route Kalachum nach Choruk. Also kann man sagen, man hat es ja im Grunde schon gesehen. Aber klar, ist natürlich wie immer Geschmackssache.
Ja, tatsächlich muss man aber auch nicht unbedingt, wenn man praktisch durch das Wahan Valley am Ende dann angelangt ist, nicht unbedingt diese Verbindungsstraße über diesen Karagush Pass wieder zurück zum Highway fahren, sondern man kann theoretisch auch noch weiter entlang der afghanischen Grenze fahren und dann kommt man irgendwann beim sogenannten Sorkul National Park heraus. Und die Route hat halt den Vorteil, dass man sich eben diesen üblen Karagush-Pass spart. Außerdem ist dann dieses Gebiet dort, der Sorkul National Park, halt sehr, sehr abgelegen, einsam, unberührt, auch dann gar kein Verkehr mehr. Also soll auf jeden Fall auch sehr, sehr schön und sehenswert sein. Allerdings hat das Ganze dann auch wie immer einen Nachteil. Vor allem im Frühjahr besteht dort eine relativ hohe Matschgefahr. Also wir haben da auch Berichte gehört von wirklich riesigen, matschigen Ebenen, wo man jetzt auch nicht einfach mal irgendwie, weiß ich, drumrum oder dran vorbeischieben oder fahren könnte, sondern man muss dann wirklich durch diese Ebenen durch. Und ja, wenn die halt dann matschig sind, weil halt von der Schneeschmelze im Frühjahr da noch viel Wasser im Spiel ist, dann bleibt man halt stecken oder muss die Fahrräder tragen, teilweise auch für mehrere Kilometer. Und das muss man halt auch wollen oder das Risiko in Kauf nehmen. Oder man muss hoffen, dass man ein bisschen später im Jahr dran ist, sodass das dann ja nicht mehr so feucht ist dort.
Ja, ganz woanders gibt es dann noch das Batang Valley. Das ist so ein bisschen der König unter den Nebenrouten. Da würde man, wenn man von Dushanbe kommt, gar nicht erst bis Choruk weiterfahren. Also von Khalaikhum würde man so ein bisschen der afghanischen Grenze folgen. Aber bei der Stadt Rushan, also circa 60 Kilometer vor Choruk, würde man bereits nach Osten abbiegen ins Batang Valley, also das Tal des Flusses Batang. Und wenn man das dann 280 Kilometer weiter fährt, dann würde man beim Karakulsee wieder auf den Pamir Highway treffen. Das ist dann kurz vor dem Kysyl Art Pass, der ja den Grenzübergang zwischen Tadschikistan und Kirgisistan markiert. Und die Vorteile des Batang Valleys sind, dass es als die schönste, die abgelegenste und die abenteuerlichste Route gilt. Vor allem gegen Ende ist es sehr, sehr menschenleer und es gibt kaum Verkehr. Natürlich gibt es aber auch bei dieser Route ihre Nachteile. Also das Terrain ist sehr anspruchsvoll. Also es geht am Fluss entlang, aber mal wieder viel hoch und runter auf schlechten Straßen. Und vor allem gibt es einen Pass, der sehr, sehr, sehr steil hoch und dann wieder runter geht. Vor allem, wenn man im Frühjahr da langfahren will, ist noch die Gefahr für Erdrutsche sehr hoch. Also es ist nicht ganz klar, ob man da überhaupt langfahren kann entlang der Straße oder ein Erdrutsch die Straße halt ja, mit überrollt hat im Grunde. Und außerdem gibt es viele Flussquerungen im Batang Valley und gerade im Frühjahr mit der Schneeschmelze noch führen die Flüsse ja ein bisschen mehr Wasser. Deswegen ist da auch nicht klar, ob man da wirklich überall durchkommt. Dazu kommt noch, dass man ja letztlich, wie schon gesagt, da so ein bisschen die komplette Kernroute des Pamir Highways abkürzt. Also man biegt vor Choruk schon ab und kommt kurz vor der kirgisischen Grenze schon wieder raus. Und ja, das muss ja im Pamir jetzt eigentlich nicht unbedingt sein. Da gibt es ja viel Schönes anzuschauen.
Ja, so ein bisschen exotischer ist dann noch die Option des Shahdara Valleys. Da biegt man von Choruk nicht direkt nach Osten ab, um dem Pamir Highway zu folgen, aber auch fährt nicht nach Süden weiter, um ins Wahan Valley zu fahren, sondern geht so ein bisschen in Richtung Südosten ab im Prinzip. Und ja, fährt dann so einen Bogen und trifft dann so nach ungefähr 160 Kilometern wieder auf den Pamir Highway. Vorteil davon ist, dass es ja unter Touristen eher so ein bisschen unbekannt zu sein scheint. Also vielleicht ist nicht so die mega ausgetretenen Pfade und auch die Locals, die dort wohnen, ja, die sind jetzt vielleicht nicht ganz so gewohnt, dass da ständig Touristen durchfahren, wie es in den anderen Tälern womöglich der Fall ist. Außerdem verpasst man jetzt im Shahdara Valley jetzt schon nicht wirklich irgendwelche Highlights des eigentlichen Pamir Highways. Also den Highway sind wir ja gefahren und naja, solange da das Shahdara Valley daneben war, würde ich sagen, ja, hat man jetzt da nicht so wahnsinnig viel verpasst. Letztlich vermute ich mal so von der Karte und von Fotos, dass das Shahdara Valley letztlich so ein bisschen so eine ähnliche Landschaft hat, wie eben dieser parallele Abschnitt des Pamir Highways an dieser Stelle. Aber natürlich bei deutlich weniger Verkehr, insbesondere keine LKWs mit Sicherheit. Aber natürlich auch im Schachdacher Valley hat man sicherlich schlechtere Straßen als auf dem Pamir Highway. Insbesondere dann am Ende gibt es dann eben nochmal einen Pass, wenn man praktisch aus dem Tal rauskommt, um dann wieder auf den Highway zu stoßen. Da muss man nochmal irgendwie über einen Pass, der ist auch so 4200 Meter hoch. Und ja, da fahren halt so gut wie keine Autos mehr, weil die Autos, also die Locals, die da wohnen, fahren halt nach Choruk, aber die fahren normalerweise nicht weiter in den Pamir herein. Entsprechend ist die Straße halt in ja, schlechten Zustand, in einem ungewarteten Zustand. Außerdem gibt es da auch noch dann eine schwierige Flussquerung am Ende. Hier auch wieder halt insbesondere ein Problem zur Schneeschmelze im Frühjahr. Und auch hier haben wir dann später auf dem Highway dann eben Pierrick nochmal getroffen, mit dem wir auch schon in Choruk Abendessen waren. Und der hat da dann auch berichtet, der ist eben durch Schachdara Valley gefahren und hat berichtet, dass er am Pass dann teilweise halt wirklich irgendwie mehrere Kilometer lang das Fahrrad durch kniehohen Schnee schieben oder tragen musste. Und dann hat der Schnee dann auch direkt an dem Fluss geendet und irgendwie eine Stufe nach unten von einem Meter Höhe gebildet, sodass man praktisch direkt aus dem Schnee einen Meter nach unten in den Fluss musste, um den dann zu überqueren. Also ja, besonders gut und schnell und einfach ist er da sicherlich auch nicht vorangekommen.
Ja, ein bisschen was anderes als klassische Alternativrouten, aber trotzdem Möglichkeiten, dem Pamir Highway für ein paar Kilometer zu entfliehen, in Anführungszeichen, und was anderes zu erkunden, sind noch ein paar Loops, die man südöstlich von Murgab machen kann. Da gibt es dann nämlich auch diverse Sandpisten, die sich durch verschiedene Täler ziehen. Die sind dann eher weniger von Radfahrern befahren. Da gibt es auch wenige Infos zu, ehrlich gesagt, über ja, ob es da landschaftlich schön ist, wie die Straßenqualität ist, ob es überhaupt passierbar ist, ob es matschig ist, Flussquerungen gibt und so weiter. Also da haben wir allgemein nicht viel von gehört, aber auf der Karte gibt es die Wege. Und wenn man jetzt noch nicht mal nur aus Radfahrersicht hergeht und sagt, es sollte möglichst ein Loop sein, dann gibt es natürlich auch noch diverse Sackgassen, also Seitentäler, die man einfach reinfahren und wieder rausfahren kann. Zum Beispiel das Wanschtal, das liegt schon auf dem Weg zwischen Kalerkump und Choruk. Dann gibt es noch das Rangkultal, das ist dann hinter Murgab, soll schön zur Vogelbeobachtung sein. Und dann gibt es noch das Murgab Valley, also das Tal entlang des Flusses Murgab, der tatsächlich auch eben durch die Stadt Murgab fließt, wo man auch reinfahren kann und dann aber wieder rausfahren muss, weil man halt nicht weiterkommt. Wie gesagt, das ist dann für Radfahrer eher nicht so doll, aber für Overländer mit dem Auto vielleicht.
Ja, und jetzt war eben die Frage, wo sollen wir jetzt eigentlich langfahren? Und natürlich wollten wir eigentlich schon auch irgendwie was Cooles, sage ich mal, machen, in Anführungsstrichen. Also nicht einfach nur den Highway entlangfahren, wenn man jetzt schon mal hier ist. Man hat halt auch einfach Angst, so ein bisschen was zu verpassen, wenn alle anderen auch irgendwie irgendwas abseits des Highways fahren. Aber ja, auf der anderen Seite muss man auch sagen, dass wir halt jetzt auch insbesondere nach dieser Baustellenstrecke, über die wir in der letzten Episode berichtet haben, da zwischen Kalerkump und Choruk, halt schon auch irgendwie so ein bisschen die Lust auf die schlechten Straßen und die Wellblechpisten verloren hatten. Dazu kommt halt noch, also wir haben es jetzt ja gesagt, jede dieser Optionen hat halt schon auch signifikante Nachteile, insbesondere im Frühjahr. Und wir sind jetzt eben ziemlich früh in der Saison halt eben hier ein paar Mal unterwegs. Und deswegen, ja, zum Beispiel Batang und Sorkul wäre halt schon ziemlich gefährlich gewesen. Ja, Wachan hatten wir halt keinen Bock wegen den Wellblechpisten. Und deswegen hatten wir eigentlich lange Zeit so ein bisschen mit Schachdara geliebäugelt und geplant. Dann aber relativ kurzfristig von einem anderen Radreisenden eben auch die Warnung bekommen, dass es da am Ende eine gefährliche Flussquerung geben könnte. Und wenn man Pech hat, muss man dann eben wieder alles zurückfahren, wenn man da nicht rüberkommt. Und wir hatten halt dann doch auch einfach so ein bisschen die Sehnsucht nach Asphalt. Und wir haben dann in Choruk noch im Prinzip die ganze Zeit so ein bisschen hin und her überlegt, sollen wir jetzt Schachdara fahren, sollen wir einfach den Highway fahren? Und letztlich haben wir den Schwanz ein bisschen eingezogen und haben uns dann für Asphalt, für den Pamir Highway entschieden. Nach Pierricks Bericht, ne, von diesem Schnee da auf dem Pass, von diesem kniehohen Schnee und so, war das ja vielleicht auch nicht unbedingt eine schlechte Wahl. Wir haben uns dann zu dem Zeitpunkt mal noch vorgenommen, vielleicht mal noch so ein paar Loops südöstlich von Murgab auszuprobieren. Wie gesagt, wenig Erfahrungsberichte über diese Strecken. Das heißt auch, man hat wenig negative Infos darüber. Also insofern kann man das natürlich mal versuchen und da selbst so ein bisschen Entdecker spielen. Ja, aber mit dieser Einstellung sind wir quasi dann aus Choruk losgefahren und eben ja im Prinzip über den Highway und Sorkul, Wachan, Batang, Schachdara haben wir gesagt, nee, das Lassen wir sein. Lassen wir, überlassen wir anderen. Ich meine, ich habe großen Respekt davor von Leuten, die sowas machen, definitiv. Und so ein bisschen liebäugeln dich auch immer noch so ein bisschen damit. Aber ja, ich denke, nach dem, was man von den anderen gehört hat, die waren alle sehr, sehr, sehr froh, wieder auf dem Asphalt des Pamir Highways angekommen zu sein.
Ja, wir sind also auf dem klassischen Pamir Highway von Ruruk losgeradelt und haben unterwegs immer mal wieder aufgenommen, was uns an den jeweiligen Tagen passiert ist. Der folgende Schnipsel, den haben wir direkt am Abend des ersten Tages hinter Ruruk aufgenommen.
Ja, tatsächlich waren die Straßen jetzt erstmal so gut wie erhofft, würde ich fast sagen. Also wirklich fast durchgehend asphaltiert, bis auf mal irgendwie 2-3 Kilometer Baustelle zwischendurch. Und auch wirklich so Asphalt, dass man wirklich ganz entspannt fahren konnte, dass man nicht ständig auf Schlaglöcher achten musste, sich nicht immer mega konzentrieren musste auf die Straße und ja, teilweise ja sogar beim Bergabfahren dann zwischendurch auch mal ein bisschen laufen lassen konnte. Das ging eigentlich ja so gut, wie wir es uns jetzt hier eigentlich auch erhofft hatten von der M41, von dem Highway.
Landschaftlich fand ich es hingegen am Anfang ein bisschen langweilig. Also man hatte da braune Berge, die am unteren Rand zumindest hauptsächlich aus Geröll bestanden. Dazwischen dann natürlich immer wieder ein paar grüne kleine Oasen, wo Dörfer waren. Also eigentlich waren die ganze Zeit Dörfer am Straßenrand. Das eine Dorf ist in das nächste übergegangen und erst jetzt vor ein paar Kilometern gab es mal ein paar Abschnitte, wo man wirklich draußen war aus Dörfern. Ein paar Dutzend Kilometer später hinter Ruruk hatte man dann schon bessere Aussichten. Da kamen dann auch hinten dran immer die höheren Berge wieder raus, die halt dann schneebedeckt oben sind. Das fände ich dann ein bisschen interessanter als nur die braunen Berge. Deswegen fand ich es da dann ein bisschen schöner. Hatte man immer weitere Aussichten oder Aussichten auf höhere Berge hinten dran. Jetzt auch übrigens bei unserem Zeltplatz.
Ja, solange wir jetzt eben hier, wie wir es heute im Prinzip den ganzen Tag gemacht haben, dieses Gundtal, also das Tal des Flusses Gund hochfährt, also von Ruruk dann da eben ab, waren, wie du gerade gesagt hast, schon überall noch relativ viele Dörfer. Das ist aber, glaube ich, wenn man ehrlich ist, auch beim Schachdara-Valley wäre das auch so gewesen und auch im Wachen-Valley sind relativ viele Dörfer. Das heißt, es spielt erstmal keine Rolle, wo man langfährt, so die richtigen dorflosen Gebiete, die werden wahrscheinlich erst so morgen, spätestens übermorgen nochmal beginnen, wo man dann wirklich so tief im Kern Pamir drin ist, dass dann da nicht mehr ganz so viel Besiedlung ist. Ja, 80 Kilometer sind wir jetzt heute gefahren. Wir sind im Koruk liegt auf 2000 ungefähr und wir sind jetzt auf 2900 hochgefahren. War ein relativ gleichmäßiger, stetiger Anstieg.
Trotzdem noch einiges an Hoch und Runter neben Fluss dabei.
Ja, aber es war nicht mehr so schlimm wie im Panschtal vor Ruruk. Also das würde ich sagen, passt schon einigermaßen. Und ja, die 80 Kilometer waren schon auch wieder anstrengend, sind auch wieder spät angekommen. Aber wir wollten eben hier noch hinkommen zu diesem Zeltplatz, wo wir jetzt uns gerade befinden. Weil wir erstens wussten, dass das schön war, und also von Iowa Lander. Und zweitens, damit wir morgen frühzeitig bei diesen heißen Quellen ankommen werden, die wir da im Auge haben, wo wir vielleicht dann auch übernachten wollen. Dazu dann morgen mehr. So, das war jetzt der Bericht vom Abend des ersten Tages. Den nächsten Bericht haben wir dann ins Mikrofon gesprochen, 3 Tage später. Das heißt, da haben wir dann über praktisch Tage 2 bis 4 nach Ruruk berichtet.
Wir haben es am nächsten Tag tatsächlich zu der heißen Quelle geschafft. Man würde ja meinen, es sind ja nur noch 50 Kilometer gewesen und auch nur 700 Höhenmeter. Das schafft man ja auch locker, ist man wahrscheinlich schon mittags da. Ja, war nicht ganz so tatsächlich, weil die heiße Quelle lag dann schon auf 3600 Meter und man hat schon gemerkt, dass man mit der Höhe so ein bisschen schneller außer Puste war. Also alles ist irgendwie anstrengender, man ist müder, man kriegt schneller keine Luft mehr und wenn es auch nicht so steil ist, fühlt es sich viel steiler an. Also hat es dann doch auch ein bisschen gedauert, bis wir ankamen. Tatsächlich war es an dem Tag auch recht warm noch. Also wenn die Sonne mal da ist, dann ist die auch echt stark. Und entsprechend hätten wir gar nicht so unbedingt direkt eine heiße Quelle gebraucht. Aber war trotzdem ganz schön. Also wo wir dann letztendlich übernachtet hatten und auch in der heißen Quelle gebadet hatten, das ist so ein Sanatorium. Sanatori Chilundi heißt es. Und ja, es ist so richtig im Sowjetstil gemacht. Also stammt vermutlich noch aus Sowjetzeiten, dieses Sanatorium. Und da hat sich auch nicht ganz so viel am Stil verändert seither. Wir haben ein Doppelzimmer bekommen mit eigener Toilette und tatsächlich war da auch eine Badewanne noch in dem Bad, aber da kam kein Wasser raus, also Wasser ging nur an der Toilette und am Waschbecken. Ja, und das Zimmer selbst sah ja schon sehr altmodisch aus, aber das eigentliche Bad, also heiße Quellenbad, war dann so richtig im Grunde, ich fand so ein bisschen so ein Skaltubo, was aber noch benutzt war. Also Skaltubo waren ja diese Ruinen von Sanatorien in Georgien. Und hier ist es auch so eine Art Badeanstalt. Also man hat schon eher ein Schwimmbad und die heiße Quelle wird dann eben in das Bad geleitet. Also man badet nicht in der natürlichen heißen Quelle, sondern das wird halt reingeleitet ins Gebäude. Und dann hat man ein separates Schwimmbad sozusagen für Männer und eins für Frauen. Und wenn man da reingeht, kommt man erst in zwei so Vorräume mit alten verranzten Bänken und Umkleideschränken. Und dann kommt man ins eigentliche Bad und da ist da halt so ein Schwimmbecken im Boden, wo man eben mit Treppenstufen reingehen kann. Und auf die andere Seite erhöht sich dann der Boden des Beckens. Und am hinteren Ende wird dann eben das heiße Wasser direkt von der heißen Quelle eingeleitet in das Becken. Das heißt, ganz hinten ist es am heißesten und vorne bei der Treppe noch am kühlsten, in Anführungsstrichen. Ich bin erstmal mit meinen Beinen rein und es hat ganz schön gebrannt schon. Aber das lag vermutlich daran, dass ich so, ja, keinen richtigen Sonnenbrand, aber schon, dass die Beine von der Sonne noch ein bisschen angeschlagen waren und deswegen gebrannt hatte. Danach ging es eigentlich, als ich mich ein bisschen dran gewöhnt hatte und mit dem restlichen Körper reingegangen bin. Aber je näher man zur heißen Quelle kam, desto schwieriger konnte man es noch aushalten. Aber war ganz angenehm. Ich bin dann ein paar Minuten drin gesessen und habe es ein bisschen genossen. Vor allem war es auch so, dass ich tatsächlich allein in dem Bad war. Ein glücklicher Zufall. Bei dir war auch keiner da, als du ins Männerbad gegangen bist, ne?
Nee, es war allgemein nicht so viel los. Ne? Auch dann Abend beim Abendessen war ja nur noch ein anderer Tisch, wo ein paar Männer noch rumsaßen. Also ich hatte das, den Swimmingpool und die Duschen und so weiter, dann diese Gemeinschaftsduschen dann auch für mich allein. Allerdings, also ich konnte nicht reingehen. Also mir war es echt zu heiß. Ich habe mich kurz abgeduscht, wollte dann in den Swimmingpool da reinspringen und da habe ich irgendwie den Fuß einen halben Zentimeter reingetaucht und ihn so zurückgezogen, wie wenn ich ihn irgendwie in kochendes Wasser reingetaucht hätte aus Versehen. Also keine Chance. Ich habe es dann auch nochmal langsam versucht, aber also irgendwie müssen die heißen Quellen hier in Jilondi irgendwie deutlich, also die waren auf jeden Fall deutlich heißer als in Tiflis, da war ich ja auch, da konnte ich rein und keine Ahnung, im Oman und so waren wir auch mal bei heißen Quellen, das ging schon immer, aber hier, ich weiß nicht, wie heiß die waren, ich meine, war kein Thermometer da, aber ja, keine Chance, also ich habe es wirklich mehrmals versucht, aber Ich konnte mich nicht überwinden, diesen Schmerz zu ertragen, den ich da hatte, als ich da Fuß oder Hände dann nur mal wirklich wenige Zentimeter da kurz reingetaucht habe. Ich weiß nicht, ob es bei den Frauen nicht ganz so heiß war wie bei den Männern, wissen wir halt nicht. Oder gut, ich meine, Frauen duschen allgemein heißer als Männer, glaube ich, ne? Vielleicht sind die da einfach ein bisschen schmerztoleranter, was sowas angeht. Ja, insofern konnte ich dann letztlich nur die Duschen nutzen, die natürlich auch von dem heißen Quellwasser gespeist wurden. Aber da konnte man dann wenigstens noch kaltes Wasser beimischen und dann ging das natürlich, ja.
Ja, und die Dusche war eigentlich einfach nur ein Rohr, wo ein Strahl Wasser rauskam, ne? So alles veraltet, wie gesagt, wie so ein Ruinskaltubo, was noch benutzt wird. Oben im Raum des Schwimmbeckens waren auch so Fenster, wo dann die Dämpfe so ein bisschen rausgelassen wurden. War auch ein bisschen nötig, hat dann doch ein bisschen nach Schwefel gerochen, aber nicht so stark wie bei anderen heißen Quellen. Jedenfalls waren da die Fenster teilweise auch so ein bisschen kaputt und eingerissen. Und an den Wänden hat man an den Fliesen nur noch so ganz leicht so ein Muster von irgendwelchen Palmen erkennen konnten, was aber hauptsächlich schon irgendwie abgegangen war. Also war schon ein bisschen interessant, so Sowjet-Sanatorium-Feeling da drin.
Wir sehen jetzt ja auch der Podcast der harten Daten und Fakten. Vielleicht solltest du mal noch erzählen, was hat es eigentlich gekostet, der Spaß?
Ja, die Übernachtung mit der eigenen Toilette 80 Somoni pro Person. Man hätte es auch für 60 mit einem Gemeinschaftsklo haben können. Und das Abendessen, das hat 28 Somoni pro Person gekostet. Also umgerechnet so 10 Euro pro Person für Übernachtung, Bad inklusive und Essen.
Ja, wobei das Essen natürlich schon sehr, sehr einfach war. Da wurde man dann schon noch so ein bisschen auf dem Pamir, auf diese abgelegene Region hier eingestimmt. Es gab im Prinzip einfach Suppe, so eine Brühe im Prinzip mit zwei Kartoffeln im Prinzip hatte ich, glaube ich, in der Suppe und eine Karotte und dazu halt Brot. Ne? Und es gab jetzt ja auch kein Menü oder sowas, sondern das gab es halt für alle.
Eigentlich war es ja Hühnersuppe, da war noch Hühnchenfleisch drin, aber wir haben gesagt, wir würden gerne was Vegetarisches haben und dann hatten sie nichts und wir haben gesagt, gut, dann nehmen wir halt die Suppe, nur ohne das Fleisch. Die Zimmer sind übrigens auch mit der heißen Quelle beheizt und so hatten wir eine warme Nacht da und konnten dann am nächsten Tag ausgeruht wieder losstarten, noch höher?
Ja, da hatten wir dann erstmal unseren ersten 4000er, unseren ersten über 4000 Meter hohen Pass vor Augen, den Koitesek-Pass mit 4270 Metern ungefähr. War ja dann auch das erste Mal auf jeden Fall natürlich auf dieser Tour, wo wir mit dem Fahrrad über 4000 Meter hochgefahren sind. Und ja, wie es halt irgendwie auf dem Pamir Highway jetzt häufig so sein wird dann noch, war es auch da schon so, dass immer beim Pass in der Nähe von Pässen, da wo es besonders steil ist, hoch oder runter, da dann am ehesten noch der Asphalt fehlt. Und insofern hat dann auch, ich weiß es nicht mehr, was waren das, 10, 20 Kilometer hinter dem Sanatorium, hat dann der Asphalt dann irgendwann aufgehört und ist eben in eine Schotterpiste abrupt, tatsächlich relativ abrupt übergegangen. Und ja, so ging es dann eben den Pass hoch und dann vor allem halt größtenteils auch wieder runter. Und das war schon, also da, wo der Asphalt noch Asphalt ist, wo der Asphalt noch liegt, da ist die Qualität eigentlich ganz in Ordnung. Aber da, wo der Asphalt fehlt, da ist sie halt wirklich übel, unter aller Sau, schmerzhaft, zum Verzweifeln. Ich weiß nicht, mir fallen keine weiteren Superlative ein, aber ihr könnt euch denken, es ist wirklich richtig anstrengend und mühsam, das mit dem Fahrrad zu fahren.
Ja, es war eben kein schöner Erdweg, wo ein bisschen Kies drauf lag oder so, sondern es war halt wirklich Erde, wo überall wieder große, 10 cm große Steine drauf rumlagen oder aus der Erde hervorkamen, sodass man sich immer irgendwie seinen Weg bahnen musste, ohne über die Steine zu holpern.
Und das Problem ist jetzt natürlich hier noch zusätzlich, dass wenn jetzt hier noch irgendwelche LKWs oder Autos oder sowas entgegenkommen oder dich überholen und dich zustauben, dass man jetzt eben auf dieser Höhe von 4000 Metern halt nicht auch mal irgendwie mal ein paar Sekunden lang die Luft anhalten kann, weil man hyperventiliert, ja, haben wir ja gehört vorhin. Aufgrund der Höhe atmet man deutlich schneller und man kann nicht mal 5 Sekunden die Luft anhalten, um den aufgewirbelten Staub eines LKWs zu durchstehen, ohne dass man ihn einatmet. Das macht das Ganze dann nochmal unangenehmer.
Ja, war auf jeden Fall anstrengend, nicht nur eben wegen der Höhe und dass man eh schon aus der Puste war, sondern eben auch das steile Stück war dann Schotter. Wir haben für die 7 Kilometer des Anstiegs, die dann auf dem Schotter waren, 2 Stunden gebraucht tatsächlich. Und nachdem wir oben angeholpert kamen, ging es dann natürlich holprig auch wieder hinunter. Da musste man dann viel bremsen, natürlich.
Also auch für die 10 Kilometer Abfahrt haben wir eine gute Stunde gebraucht letztlich. Also kann man sich ausrechnen, mit welchem Schwung, mit welchem Karacho man da runterbrausen konnte auf dieser Straße.
Ja, und vor allem hatten wir auch nicht so eine weite Aussicht oben, weil das Wetter hat sich tatsächlich während unserem Aufstieg schon auch ziemlich verschlechtert. Also es sind immer mehr Wolken aufgezogen. Und als wir oben auf dem Pass waren, hat es dann auch angefangen zu schneien oder hageln, ich bin mir nicht ganz sicher, was es war. Es hat sich auf jeden Fall hart an der Backe angefühlt, weil der Wind immer so gegen die Seite geweht hatte. Aber es war sehr klein, also entweder mini kleine Hagelkörner oder harter Schnee. Und so mussten wir dann halt ein bisschen runterbrausen vom Pass. Und es ist dann auch echt kalt geworden irgendwo. Weiter unten haben wir uns dann dazu entschieden, uns dick einzupacken mit langen, dicken Hosen, noch Daunenjacken und dann halt die Regenklamotten natürlich drüber, weil hat ja gehagelt.
Was halt auch echt mega der Kontrast ist, oder? Also diese Temperaturunterschiede ist halt schon krass. Also wir sind morgens, an dem Tag morgens noch teilweise mit kurzer Hose und T-Shirt gefahren, als die Sonne halt geschienen hat. Und dann eine Stunde später, als dann bewölkt war und dann eben diese kleinen Hagelkörner, Schnee, großen Schneeflocken, weiß ich nicht, dann da runtergeprasselt sind, ja, haben wir praktisch alles rausholen müssen, was wir so haben in unserem Repertoire an warmen Klamotten. Also der Tacho hat teilweise eben 3 Grad dann angezeigt und es war einfach arschkalt. Und dann tatsächlich auch später dann am Nachmittag ging es ja dann auch wieder vorüber zum Glück und die Sonne kam wieder raus und dann hat man sich wieder aufgewärmt in der Sonne. Also ja, was die Sonne hier für eine Kraft hat, tagsüber dich aufzuwärmen, ist schon sehr beeindruckend, wenn man das dann im Vergleich sieht, wie warm es eigentlich ist, wenn man die Sonne nicht scheint, nachts oder eben, wenn es regnet.
Ja, und so hat sich die Laune auch so ein bisschen gehoben und gesenkt an dem Tag mit der Sonne. Wenn die Sonne da war, war es schön warm und man konnte gemütlich weiterfahren. Und wenn sie nicht da war, war es arschkalt und man ein bisschen gefroren beim Fahren. Ja, war ein anstrengender Tag auch wieder, aber wir hatten auch ein paar schöne Seiten an diesem Tag. Wir haben nämlich zum ersten Mal einige Tiere gesehen im Pamir, die vielleicht ein bisschen speziell fürs Gebirge sind. Zum Beispiel eine Jagdherde haben wir überholt. Die wurde gerade hoch in die Berge getrieben. Und außerdem haben wir am Wegesrand den ganzen Tag eigentlich immer mal wieder so ein paar Murmeltiere gesehen, die da rumgelungert haben, sich in der Sonne schön gewärmt haben oder schnell, als wir kamen, in ihre kleinen Bodenlöcher verschwunden sind.
Ja, lustigerweise hört man sie ja meistens, bevor man sie sieht, weil die ja so pfeifen wie Vögel eigentlich. Also im ersten Moment habe ich immer gedacht, was ist das jetzt für ein Vogel? Weil die sich dann ja gegenseitig warnen, wenn da irgendwelche gefährlichen, bösen Fahrradfahrer in näherer Nähe vorbeifahren. Und dann, ja, mittlerweile kann ich, glaube ich, auch den Murmeltierruf von einem Vogel einigermaßen unterscheiden. Und dann weiß ich immer, wenn ich eben dieses Pfeifen höre, dieses Spezifische, dieses Charakteristische, ja, da ist bestimmt wieder ein Murmeltier irgendwo. Und tatsächlich, meistens sitzt dann auch irgendwo neben der Straße und warnt seine Kumpel davor, dass sie sich doch jetzt bitte schnell verstecken sollen, weil wir anrollen. Ja, mit dem Mittagessen an dem Tag haben wir dann noch eben ein bisschen gewartet, vor allem bis dieser Hagel-/Schneesturm so ein bisschen nachgelassen hat, weil da kannst du dich ja dann auch nicht irgendwie gemütlich hinsetzen in diesen Bedingungen. Und als dann so halbwegs wieder die Sonne rauskam, aber es immer noch kalt war, wir immer noch gefroren haben, wir immer noch in unseren dicken Winterhandschuhen dann da unterwegs waren, haben wir dann am Straßenrand so ein relativ großes eigentlich, aber auf den ersten Blick eigentlich relativ runtergekommenes und verlassen aussehendes Gebäude, Haus gesehen, wo so eine Frau davor saß. Und ja, im ersten Moment haben wir halt gedacht, ja gut, dann können wir uns da zumindest mal ein bisschen Windschutz für eine Mittagspause organisieren und uns hinter das Mäuerchen oder hinter eben dieses Häuschen setzen. Aber die Frau hat uns dann auch eingeladen ins Innere des Hauses und hat uns dann auch was zu essen hingestellt. Wir haben ein bisschen ihr von unseren Mandeln gegeben, haben das ein bisschen hin und her geteilt, hat uns einen Tee gemacht. Und hat dann irgendwie, die hatte schon so 10 Fladen aus Teig irgendwie da ausgerollt gehabt auf dem Boden und hat daraus dann noch Fladenbrote gebacken. Draußen im Hof tatsächlich in so einem Lehmofen, wo man dann eben auch die Brote so an die Innenwand des Ofens klatscht und die dann da eben gebacken werden. Ich fand es vor allem so ein bisschen absurd, warum die da ist. Weil das ist so ein Haus mitten im Nirgendwo und sie war da anscheinend alleine und ich weiß nicht, ob die da wohnt oder ob die da irgendwie ein Restaurant für Reisende betreibt oder eine Bäckerei oder ich meine, keine Ahnung, die wird ja die 10 Brote auch nicht alle selber essen, oder? Verkauft die? Ich habe keine Ahnung, weil ich meine, da stand jetzt nicht Großbäckerei irgendwie oben am Haus dran, sodass irgendwie klar wäre für Vorbeikommende, dass man da jetzt irgendwie was kaufen könnte. Also ja, ich kann es mir echt nicht erklären, was die da eigentlich macht, ob sie da wohnt, keine Ahnung. Aber ja, wir konnten dann eben da schön im Windschatten im Inneren des Gebäudes da eben dann unsere Mittagspause machen und die Frau war eigentlich auch echt super nett, war eigentlich ganz cool. Und wir haben dann auch ein bisschen Geld da gelassen einfach, weil ich meine, es ist schon immer so ein bisschen in Pamir, heißt, liest man auch immer, die Leute sind halt schon nicht so besonders reich und teilweise ist halt tatsächlich so wohl, dass wenn man irgendwie eingeladen wird zum Essen, dass die dann häufig schon irgendwie viel auftischen, weil sie halt gastfreundlich sind, aber dann dafür halt die nächsten 2 Tage halt irgendwie hungern oder so. Und jetzt weiß ich nicht, ob das jetzt in dem Fall auch so war. Also Brot hatte sie auf jeden Fall genug, um nicht hungern zu müssen. Und sonst haben wir ja nicht viel gegessen von ihr. Wir haben ja dann schon vor allem unser eigenes Zeug gegessen, aber ebenso für Tee und für das. Wir haben ja dann auch noch ein Brot mitgenommen. Also es war letztlich keine Einladung. Sie hat das Geld auch sofort angenommen. Also ich glaube, sie hat sich da schon auch von Anfang an ein bisschen ausgerechnet, dass sie ein bisschen was bekommt.
Ja, ab dem Punkt hatten wir dann auch so einen richtigen Rückenwind, ne? Das war also richtig starken Rückenwind, der uns richtig vorangetrieben hat. Das war ganz cool zum Fahren und wir sind dann auch noch richtig weit gekommen an dem Tag, nochmal 2 Hügel hoch und wieder runter im Grunde. Und tatsächlich kam irgendwann dann auch der Asphalt wieder zurück. Ich glaube, insgesamt waren es zwischen 30 und 40 Kilometer schlechter Schotter und danach hat der gute Asphalt wieder einigermaßen angefangen.
Ausnahmsweise hat der gute Asphalt angefangen, kurz bevor es runterging. Das war natürlich ein Halleluja auf unserer Seite, ja.
Genau, es ging runter und dann noch mit Rückenwind konnten wir noch richtig weit davon brausen. Haben tatsächlich noch knapp 80 Kilometer an dem Tag geschafft. Und ja, der Rückenwind, wenn der so stark ist, ja, dann ist das natürlich für die Nacht ein bisschen ein Problem, weil man da eigentlich nicht so einen kalten Wind von der Seite haben möchte, wenn man zelten kann. Und deswegen haben wir dann noch so verlassene Gebäude an dem See gefunden. Das wussten wir tatsächlich wieder mal von iOverlander, dass es die da gibt. Das ist eigentlich als Militärsperrgebiet eingetragen in der Karte, aber das ist schon jahrzehntelang verlassen. Nur noch Ruinen und ein Gebäude hatte noch ein Dach und da konnte man schön sein Zelt drin aufstellen. Da sind wir hingefahren und haben tatsächlich da auch noch andere Leute getroffen, die gerade aus dem Auto ausgestiegen sind, als wir da hingefahren sind. Und das hat sich herausgestellt, dass das so ein paar Tramper sind, 3 Stück. Hanna, Axel und Jonathan, die eben per Hitchhiking so ein bisschen durch die Weltgeschichte unterwegs sind gerade und da gesehen haben, ah, schöner See, da sind auch 2 Radfahrer, lass uns hier aussteigen. Und dann ihrem Fahrer gesagt haben oder dem, der sie halt gerade mitgenommen hat, hey, hier wollen wir aussteigen. Und dann haben wir zusammen da gecampt im Windschutz der Ruinen.
Ja, also war wirklich mal wieder ein schöner Abend, sich da mal wieder so vorm Zelt abends noch ein bisschen da zusammenzusitzen und auszutauschen. In dem Fall ja sogar deutschsprachig, ne? Also ich meine, wir hatten es in Usbekistan ja mit dem Holländer und dem Australier, was natürlich auch super nett war. Aber es ist dann, auch wenn ich jetzt schon sagen würde, dass ich Englisch fast so anstrengungsfrei sprechen kann wie Deutsch, zumindest in diesem Smalltalk-Bereich, dann ja, es ist halt letztlich doch nochmal ein bisschen entspannter, wenn man in seiner Muttersprache sich da unterhalten kann. Das war auf jeden Fall wunderbar, ja. Und ich meine, es war ja auch ganz lustig, dann auch vor allem am nächsten Morgen dann, immer wenn die dann in der Ferne auf der Straße irgendwelche LKW vorbeifahren haben sehen, mit denen sie ja dann potenziell vielleicht hätten weiterfahren können, die waren immer total aus dem Häuschen, so, ah, scheiße, jetzt ist hier ein LKW und wir sind hier so weit weg von der Straße. Und immer wenn ein LKW vorbeigefahren ist, haben sie irgendwie gerufen und gemeint, ah, schau schon wieder und so. Und wir waren einfach, das war halt so ein kompletter Kontrast zu uns, weil wir halt einfach heilfroh waren, jetzt wo dieser LKW vorbei ist, dass wir da eben nicht auch auf der Straße stehen. Und bei denen war es halt voll so im Mindset, jeder LKW ist irgendwie so ein Ziel für sie gewesen. Also da hat man dann schon sehr stark den Unterschied und den Kontrast gesehen im Mindset von Radreisenden und Hitchhikern. LKW gut versus LKW böse. Ja, dieses Hütchen, wo wir dann eben auch unser Zelt drin aufgestellt haben zum Windschutz, das lag tatsächlich direkt am See, am Sassik-Kuhlsee. Also naja, direkt ist übertrieben, aber zumindest in Sichtweite, so ein bisschen auf einer Anhöhe. Also wir konnten jetzt nicht schwimmen, wäre auch eh wahrscheinlich zu kalt gewesen, aber wir hatten auf jeden Fall eine wunderschöne Aussicht und am nächsten Morgen sind wir dann auch mit der Sonne im Rücken dann quasi nochmal so ein bisschen an die Kante gegangen von dieser Erhöhung, wo das Hütchen drauf stand, wo man dann runtergeschaut hat auf den See und haben nochmal schöne Fotos gemacht. Haben auf der anderen Seite des Sees dann eben die schneebedeckten Berge, die sich dann im See auch gespiegelt haben. Also das war schon, ich meine, wir hatten halt an den ersten zwei Tagen hatten man halt viel noch eben diese Dörfer im Tal und jetzt war halt wirklich zum ersten Mal so diese, ja, weiß ich nicht, dieses Nichts, diese ewige Weite, diese ewigen Aussichten, wo halt einfach niemand auch ist, keine Dörfer, keine Menschen. Und im Schneesturm zuvor hatten wir das halt nicht so wirklich gesehen, weil da alles voller Wolken war und jetzt war halt wirklich zum ersten Mal morgens kommt die Sonne raus und man hat praktisch 360 Grad weite Aussicht und nur Berge und es war wirklich beeindruckend und das war jetzt eben auch das so, ja, haben wir da zum ersten Mal gesehen, wofür der Pamir eigentlich auch berühmt und bekannt ist.
Ja, also nicht nur der Ausblick war morgens richtig schön, sondern auch die Sonne, die dann wieder so richtig gewärmt hat, die geht ja so um 5 oder so schon auf. Und wenn die dann das Zelt anstrahlt, so durch das kleine Fenster der Ruine oder so, dann wird es gleich richtig warm, richtig schön, wenn die Nacht kalt war. Ich meine, wir waren da auf über 3800 Meter mittlerweile, wo wir gezeltet haben, hatten ja zum Glück das Häuschen als Windschutz, sodass sich die Wärme so ein bisschen im Zelt stauen konnte. Also es wurde eigentlich auch nicht zu kalt nachts im Schlafsack, aber morgens wird es dann richtig heiß, als die Sonne da aufs Zelt gestrahlt hat und man konnte sich auch draußen ohne Daunenjacke dann am Morgen hinsetzen. Also es ist wieder krass der Unterschied, wenn die Sonne rauskommt, plötzlich alles angenehm warm.
Ja, also heute Morgen eben sind wir dann von diesem See bei strahlendem Sonnenschein eben losgefahren, hatten dann auch kurzzeitig zumindest nur kurze Hose und T-Shirt wieder an, aber es hat dann doch auch wieder Richtung Mittag, Richtung Nachmittag wieder ein bisschen zugemacht. Wir waren dann in Alichur, in diesem kleinen Kaff, was man da nochmal hat, wo man nochmal einkaufen kann, nochmal ein bisschen Reserven aufstocken kann. Und als wir da dann rausgefahren sind, hat man schon wirklich dunkle Regenwolken auch wieder gesehen. Und tatsächlich, so war es ja am Vortag schon. Und was die Wettervorhersage jetzt anzeigt, wird es auch die nächsten 3 Tage wieder so sein. Also ich weiß nicht, ob das Zufall ist oder ob das tatsächlich so typisches Pamir-Mai-Wetter ist, dass es eben morgens sonnig ist, nachmittags leicht regnet,
je nachdem, wo man halt gerade auch ist, wenn man Pech hat, kommt man vielleicht auch ein bisschen in schweren Regen und abends kommt dann aber tatsächlich wieder die Sonne raus, war heute auch wieder so. Und was den Wind angeht, wir haben immer Rückenwind, immer Wind aus Westen, der aber dann vor allem eben mit dem Regen nochmal so richtig an Fahrt aufnimmt. Also morgens ist ja ist relativ lau, was den Wind angeht, aber vor allem dann eben nachmittags, wenn das Wetter eigentlich schlechter wird, frischt dann richtig der Wind auf und bläst einen so richtig voran. Und wie gesagt, das wird jetzt die letzten zwei Tage und die nächsten drei Tage soll es eben auch wieder so sein. Also weiß ich nicht, ob das jeder so erwarten kann, der im Mai im Pamir unterwegs ist. Jedenfalls bin ich doch jetzt angesichts dieses Wetters sehr froh, dass wir nicht in die andere Richtung fahren, weil dann hätten wir doch echt mit ganz schön ärgerlichem Gegenwind zu kämpfen die ganze Zeit.
Ja, heute haben wir tatsächlich aber Glück gehabt, dass wir nicht so richtig in den Regen reingekommen sind. Wir haben immer schon vorbeugend, wenn wir die dunklen Wolken gesehen haben und so die Regenschleier in der Ferne, unsere ganzen Regenklamotten angezogen. War bei dem kalten Wind eh in Ordnung, wenn man steht, war es eher eiskalt, weil der Wind gezogen ist. Und dann hat es aber nur so getröpfelt, da wo wir gefahren sind. Also die Wolken sind schnell genug hinter oder vor uns vorbeigezogen, zum Glück. Und so mussten wir uns dann eigentlich auch nur noch darum kümmern, fürs Zelt dann abends einen gescheiten windgeschützten Platz zu finden, weil der Wind halt ja eiskalt ist, wie gesagt, wenn man steht und nicht mit dem Wind fährt und mit der gleichen Geschwindigkeit, dann geht's. Und tatsächlich haben wir diesen windgeschützten Platz gefunden, neben einem riesigen Stein oder einem riesigen Felsen, der mitten in diesem Tal zwischen den eigentlichen Bergen da rumsteht. Also man hat ja dieses große, weite Tal, ich weiß nicht, einige Kilometer breit, wo dann auf beiden Seiten die Berge hochgehen. Und mitten in diesem Tal steht halt hier so ein großer Fels rum. Und da haben wir dahinter ein kleines Plätzchen gefunden, wo der Wind nicht ganz so zieht. Und da sitzen wir jetzt auch im Zelt.
Ja, das war ja durchaus eine relativ schwierige Entscheidung, weil man muss da wirklich 500 Meter dann von der großen Straße querfeldein zu diesem Felsen hinlaufen. Da standen wir halt auf der großen Straße noch, weiß ich nicht, um 17 Uhr oder so und hinter uns dann noch die Regenschwaden im Rücken, wo wir nicht wussten, ziehen sie vorbei, kommen sie uns noch einholen oder nicht. Und wir haben ja dann eben überlegt, fahren wir noch weiter 5 Kilometer, wo es vielleicht wieder verlassene Häuser geben soll. Das wäre so ein bisschen die sichere Variante gewesen. Ja, weil man dann halt im Zweifelsfall vom Regen eben auch geschützt wäre und vom Wind sowieso. Oder riskieren wir es und laufen 500 Meter querfeldein zu diesem Felsen, wo jetzt nicht so hundertprozentig sicher ist, ob der Windschutz gut ist und Regenschutz natürlich schon mal gleich gar nicht vorhanden ist. Und ja, jetzt im Nachhinein bin ich auf jeden Fall heilfroh, dass wir uns da ein bisschen was getraut haben, ein bisschen ins Risiko gegangen sind und zu diesem Felsen gelaufen sind, denn tatsächlich der Windschutz ist jetzt eigentlich ganz in Ordnung. Und geregnet hat es ja dann eigentlich nicht mehr. Also es ist ja dann tatsächlich vorbeigezogen. Und dieser Platz hier ist definitiv der ja, schönste Platz, den wir in Pamir auf jeden Fall bisher hatten. Und also die Aussicht hier ist wirklich bombastisch. Ich freue mich schon wirklich sehr darauf, morgen da mit der Drohne noch ein bisschen rumzufliegen und Fotos zu machen. Heute Abend standen wir im Schatten, ne, weil der Wind kam ja aus Westen. Und wir standen im Windschutz hinter dem Felsen, also hatten wir eben Schatten. Aber morgen müsste dann eben, sobald die Sonne aufgeht hinterm Berg, wird sie wahrscheinlich dann auch gleich eben unser Zelt hier aufheizen, aufwärmen, was bestimmt schön wird, weil ich gehe mal davon aus, dass die Nacht jetzt nicht die wärmste aller Nächte werden wird.
Ja, wir sind nochmal über 100 Meter höher als letzte Nacht, also knappe 4000 diesmal.
Und eben nicht eingemauert von einem Lehmhäuschen, sondern wir stehen jetzt schon ein bisschen freier. Insofern, ja, könnte es nochmal ein bisschen kälter werden. Wir werden entsprechend jetzt eben auch wieder Daunenjacken und so weiter mit in den Schlafsack mit reinnehmen und anziehen. Aber eben dafür freue ich mich schon. Ich hoffe halt natürlich, dass auch morgen das Wetter dann wieder so ist, dass die Sonne dann gleich scheint am Morgen. Und dann sollte sie uns gleich anstrahlen und dann können wir bestimmt wirklich grandios Bilder machen mit der Drohne. Ich meine auch, ja, vorher beim Kochen oder so, wir haben ja in der Apsis gekocht, wenn du da dann über den Kocher rausschaust, aus dem Zelt raus, wirklich ein wahnsinniges Panorama an Bergen, an einer Bergkette in der Ferne, wirklich wie gemalt. Also es ist grandios. So hat man sich den Pamir vorgestellt und so ist er jetzt tatsächlich auch. Das ist schon ziemlich geil.
Ja, so war der Stand an Tag 4 hinter Choruk und über die letzten beiden Fahrtage bis Murgab, also den 5. und 6. Tag hinter Choruk, da haben wir direkt nach unserer Ankunft hier in Murgab gestern was aufgenommen.
Als wir dann am nächsten Morgen aus dem Zelt geschaut haben und dann auch die Drohne gestartet haben, um ein paar schöne Fotos zu machen von unserem Zeltplatz, haben wir tatsächlich dann einmal ums Eck um den Felsen noch ein zweites Zelt gesehen. Und da bin ich mal hingelaufen und siehe da, den Typ kannten wir. Das war Pierrick mit seinem Fahrrad.
Ja, den hatten wir in Coburg schon getroffen. Mit dem hatten wir uns damals per WhatsApp zum Abendessen verabredet. Und der ist dann ein oder zwei Tage nach uns gestartet, ums Schrachdarrer Valley zu fahren und hat uns hier im Grunde wieder eingeholt. Also der ist ein bisschen schneller mit seinem Bikepacking-Setup unterwegs. Und tatsächlich ist er auch nicht der Einzige. Am Tag vorher hatten wir nämlich auch Gus und Greg wieder getroffen. Auch mit denen waren wir Abendessen in Coburg. Also ein Haufen Fahrradfahrer, die wir hier wieder die ganze Zeit treffen. Während die Fahrradfahrerdichte zunimmt, hat der Verkehr übrigens abgenommen. Also auf der Strecke jetzt, seit den heißen Quellen eigentlich, also wo so richtig die Dörferdichte abgenommen hat, das einzig richtige Dorf hinter dem Sanatorium war dann ja Alitschur. Und danach kommt eigentlich nur erst wieder Murgab so richtig. Vielleicht mal ein oder zwei Häuser mit Bauern, die eine Ziegenherde haben dazwischen, aber sonst nichts. Und entsprechend nimmt die Verkehrsdichte halt nochmal total ab. Also wenige LKW und ein paar Jeeps pro Tag. Das ist eigentlich alles, was da noch fährt.
Ja, wir hatten uns ja vorgenommen, eben so südöstlich, südlich von Murgab vielleicht noch das ein oder andere Seitental zu erkunden, vielleicht noch den einen oder anderen Schlenker zu fahren, ein bisschen abgehend von dieser Hauptstraße, von dem eigentlichen Pamir Highway, von der Straße M41. Und 5 Kilometer nach diesem Zeltplatz an diesem Felsen war dann tatsächlich praktisch die erste Gelegenheit dafür. Und wir sind dann in so eine Straße rechts reingefahren, die uns dann eben so ein bisschen in den Seitental reingeführt hätte, wo man dann hintenrum wieder praktisch ja so einen riesen Umweg hätte fahren können, so eine Schleife, und dann wäre man von der anderen Seite wieder Richtung Murgab gekommen. Allerdings hat sich halt irgendwie nach 200, 300 Metern rausgestellt, dass es eine wirklich üble Washboard bzw. Waschbrett bzw. Wellblechpiste war, je nachdem, also im Englischen ist glaube ich vor allem Washboard-Piste, im Deutschen ist es glaube ich vor allem Wellblech-Piste, also halt einfach, wenn die Autos, Fahrzeuge sehr, sehr schnell über so schotterlosen Untergrund fahren, dann bilden sich eben so ganz kleine Bodenwellen, die dann quer zur Straße verlaufen, also quer zur Fahrtrichtung, und das ist halt einfach die Hölle für Fahrradfahrer. Ich meine, ist auch nicht angenehm im Auto, aber mit dem Fahrrad geht es halt irgendwie gar nicht, und eben das war dann da total der Fall. Und dann haben wir gesagt, ja, nee, also das müssen wir uns jetzt nicht geben. Und dann sind wir quasi, nachdem wir da 300 Meter reingefahren sind, haben wir dann gesagt, nee, wir kehren wieder um und sind eben wieder auf den, in diesem Fall jetzt an dieser Stelle asphaltierten Pamir Highway wieder zurückgefahren und dann eben auf den Pamir Highway weiter Richtung Murgab.
Das war aber landschaftlich gar nicht so eine schlechte Entscheidung. Also es wurde nochmal richtig schön da. Also zuvor, da wo wir bei dem Felsen gezeltet hatten, waren wir ja schon in diesem breiten Tal im Grunde, wo am Rande dann die Berge in die Höhe geschossen sind. Und wenn man weitergefahren ist, hat man immer wieder so ein breites Tal, aber man hat die Täler ein bisschen gewechselt, ist mal den einen oder anderen Pass hochgefahren. Und dann hat sich die Landschaft schon ein bisschen geändert und dann hatte man hier plötzlich so beeindruckende Berge, die direkt vor einem im Grunde in die Höhe geragt haben, als man in die Kurve ins nächste Tal gefahren ist. Und dann ist man irgendwie vom Pass runtergebrettert und um die Kurve und hatte da wieder so richtig schöne, teils rote Felsen und Berge auf der einen Seite, ein paar schneebedeckte Gipfel wieder dahinter, und insgesamt wurde die Landschaft auch ein bisschen karger. Man hat auch richtig gemerkt, dass man eben jetzt in der Hochgebirgswüste war. Also ab und zu hat man so ein Bachbett gekreuzt oder ein Bachbett ist so neben der Straße verlaufen, aber die waren alle ausgetrocknet. Insgesamt, wir waren ja zum großen Teil über 4000 Meter auch, und die Berge daneben, die waren dann sicherlich über 5000 Meter. Aber trotzdem gab es nur wenige Schneelachen auf den Bergen und entsprechend gibt es natürlich auch nicht so viel Schmelzwasser, was da runterfließen kann.
Ja, und was halt diese Landschaft so ein bisschen einzigartig gemacht ist, obwohl man sich eben im Hochgebirge aufhält und befindet, führen die Straßen halt trotzdem irgendwie kilometerweit schnurgeradeaus, weil die Täler einfach so wahnsinnig breit sind, und das sorgt eben für diese wahnsinnig weiten Aussichten, und die man halt sonst im Gebirge normalerweise nicht hat, weil die Täler einfach dort in der Regel eher enger sind und sich die Straßen durchschlängeln und man dann immer nur praktisch den nächsten Berg sieht, und hier sieht man halt den übernächsten und überübernächsten Berg auch noch am Horizont. Das ist halt das, wofür der Pamir dann auch so berühmt ist und was wir jetzt hier eben auch erleben konnten. Wir sind ja dann mit Pierrick zusammengefahren an diesem Morgen, haben dann auch noch zusammen Mittag gegessen, und kurz nach dem Mittagessenspunkt wäre dann nochmal ein zweiter Weg in ein weiteres Seitental abgewichen und wir haben da dann auch immer hin und her überlegt, sollen wir da jetzt nochmal reinfahren, sollen wir das nochmal probieren. Wahrscheinlich ist der Weg wieder genauso wellblechpistig wie der erste und dann haben wir jetzt auch noch, hätten wir dann Seitenwind gehabt statt Rückenwind und vielleicht kommt es wieder regnen. Und wir sind immer hin und her, aber eigentlich wäre es schon cool und ja, ich weiß nicht, die ganze Mittagspause, ich glaube, Pierrik war, dem Mann konnte es schon nicht mehr hören, wie wir ständig da hin und her geschwankt sind, ob wir jetzt da noch reinfahren sollen oder nicht. Und letztlich, ja, als wir dann die Mittagspause verlassen haben, haben wir gesagt, komm, das macht jetzt keinen Sinn, der Highway ist doch auch schön und warum sollten wir jetzt da das Risiko eingehen und noch mehr Seitenwind in Kauf nehmen? Also komm, fahren wir einfach direkt nach Murgab, sind wir auch schon früher da und gut ist. Ja, mit der Einstellung sind wir dann losgefahren von dem Mittagspausenpunkt. Da hat sich Pierrik dann auch verabschiedet, weil der eben dann viel, viel schneller unterwegs war und dann auch keinen Bock mehr hatte, auf uns zu warten die ganze Zeit, verständlicherweise. Und ja, dann eben nach 200 Metern ging dann eben der Weg ins Seitental rechts ab und dann sah der aber gar nicht so schlecht aus und auch der Wind hatte wieder so ein bisschen abgenommen, war nicht mehr ganz so stark, wäre dann eben von der Seite gekommen, wenn man da reingefahren wäre. Und dann haben wir nochmal unsere Entscheidung, die eigentlich ja schon festgestanden hatte, komplett über den Haufen geworfen, haben gesagt, komm, jetzt scheiß drauf, jetzt fahren wir einfach mal rein und schauen mal, wie weit wir kommen. Und siehe da, tatsächlich bei diesem Seitental fast keine Wellblechabschnitte eigentlich, sondern die Straße war wirklich wunderbar zum Fahrradfahren, also wirklich ein richtig schöner Schotterweg, wie man ihn sich eigentlich besser gar nicht vorstellen kann zum Fahrradfahren. Und tatsächlich war halt auch die Landschaft dort so, also praktisch diese Ebene in diesem weiten Tal, war so steinig, so schotterig, so kiesig, aber halt kleinsteinig, dass man eigentlich nicht mal unbedingt auf dem Weg hätte fahren müssen, sondern hätte einen querfeldein überall eigentlich ganz gut fahren können. Und das war halt dann richtig cool, weil man hat dann dieses weite Tal, das sich ja dann auch wieder verzweigt hinten und so. Und dann kann man links rum und rechts rum fahren. Und im Prinzip kann man mit dem Fahrrad dort überall wunderbar fahren. Also man muss sich nicht an irgendwelche Wege und irgendwelche Straßen halten unbedingt, sondern man kann frei Schnauze diese Täler erkunden. Und das, also ich, im Nachhinein war das natürlich jetzt super, dass wir da noch reingefahren sind. Das war wirklich mega cool. Man hat dann eben auch nicht die asphaltierte Straße, man hat keine Stromleitungen irgendwie, weil der ganze Pamir-Highway jetzt jedenfalls von Choruk bis Murgab, da waren eigentlich immer Stromleitungen noch so neben der Straße, die halt auf dem Foto dann immer ein bisschen blöd aussehen und hier in diesem Seitental war halt wirklich nichts, auch kein Verkehr. Es gab zwar so ein paar Dirt-Tracks, also so ein paar Schotter, ausgefahrene Wege, wo man gesehen hat, da fährt ab und zu mal ein Auto lang, aber wir waren da ja dann nach den ganzen Nachmittag und dann auch noch den ganzen nächsten Vormittag, weil wir da übernachtet haben und wir haben ein einziges Motorrad durchfahren sehen. Und sonst waren wir wirklich komplett alleine, haben niemanden gesehen, haben nichts gesehen und waren ja umgeben nur von diesem fantastischen Bergpanorama und konnten dann mit dem Fahrrad eben einfach drauf losfahren, wo wir hinfahren wollten. Und also das war schon richtig, richtig cool. Ich bin echt froh, dass wir das noch gemacht haben. Absolutes Highlight. Und ich meine, ich weiß jetzt nicht, wie andere Seitentäler so sind. Wir haben jetzt ja nur diesen einen Vergleich, wobei wir haben ja auch Schachtara Valley und wir haben Wachan gesehen und so. Da haben auch alle erzählt, wäre mega waschsportig gewesen. Also insofern weiß ich nicht, ob wirklich einfach alle Seitentäler im Prinzip scheiße zum Fahren sind, bis auf dieses. Und das hier ist jetzt so ein bisschen sowas wie ein Geheimtipp. Weiß ich nicht. Aber das funktioniert auf jeden Fall richtig gut mit dem Fahrrad. Und ja, wir haben dann da abends gezeltet, übernachtet in so einem verlassenen Haus, in so einem verlassenen Lehmhaus/Bauernhof.
Weil der Wind halt dann doch wieder ziemlich aufgezogen hat am Nachmittag, ziemlich stark wurde und man konnte sich leider nicht einfach so in die freie Landschaft stellen. Ansonsten wäre das natürlich locker möglich gewesen, weil keiner da und alles flach.
Aber immerhin hat das Tal selbst dann für diesen Fall so einen wunderbaren Shelter praktisch zu bieten gehabt. Und da haben wir da eben dann ja übernachtend in diesem Lehmhaus und haben dann auch gekocht. Jetzt hattest du vorhin schon gesagt, dass alles etwas karger wurde und Wasser immer schwieriger aufzutreiben war. Deswegen waren wir da tatsächlich auch gezwungen, ein paar Stunden zuvor Kochwasser aus so einer Pfütze praktisch abzufüllen.
Also das Wasser war schon klar und die Pfütze war halt in einem dieser Bachbetten, wo dann an sich ausgetrocknet war, aber immer mal wieder in Pfützen noch ein bisschen Wasser drin stand.
Ja, es war total klar, aber es war halt trotzdem stehendes Wasser und kein fließendes Wasser. Aber wir haben gesagt, ja gut, zum Kochen wird es schon reichen. Wir haben dann auch gesagt, ja, wenn das Wasser kocht, dann braucht man es ja vielleicht auch nicht unbedingt filtern oder mit dem Steripen behandeln, um eben die Keime abzutöten, sondern das wird mit dem Kochen, das wird schon passen. Wir haben dann ja auch echt irgendwie mal 2 Minuten einfach mal kochen lassen. Und dann haben wir da unsere Nudeln mitgekocht. Ja, und dann irgendwann mitten in der Nacht, irgendwie um 1 Uhr oder so, bin ich dann aufgewacht und habe dann schon gemerkt, oh, in meinem Magen rumort's ganz schön und hat irgendwie Magenkrämpfe und ich hatte eben, ja, es hat sich richtig so angekündigt, wie der Magen irgendwie halt, ja, hat man richtig gespürt, wie der Mageninhalt möglichst schnell zum Ausgang transportiert wird. Und nachdem ich das dann so eine Stunde lang da im Zelt liegend, ja, mit angesehen, mit angefühlt hatte, war es dann auch so weit, dass ich rausrennen musste und hatte dann tatsächlich ordentlichen Durchfall. Ja, es kann fast nur von diesem Wasser gekommen sein, obwohl du ja nichts hattest eigentlich, ne?
Vielleicht kam es ja auch von dem ungewaschenen Apfel, den du gegessen hast, weil Wasser zum Apfelwaschen können wir uns natürlich auch nicht gönnen.
Ja, ich weiß es nicht, aber keine Ahnung, aber irgendwie liegt es, also vom zeitlichen Zusammenhang her würde das schon wunderbar passen, dass es dieses Pfützenwasser war. Den Apfel hatte ich ja, ich hatte ja am Vortag auch schon von solchen Apfeln gegessen und da dann nichts, also, naja, keine Ahnung. In Zukunft werden wir jedenfalls auch Kochwasser filtern, jedenfalls wenn es aus einem stehenden Gewässer kommt, wobei wir natürlich allgemein versuchen werden, stehende Gewässer zu vermeiden.
Naja, sagen wir, wenn wir jetzt nicht gerade auf 4000 Meter Höhe sind, wo das Wasser schon mal 70 oder 80 Grad kocht, dann können wir es auch einfach ein paar Minuten kochen lassen. Aber so weiß man halt nicht, ob alle Bakterien absterben.
Ja, es ist, zum Glück war es dann aber so, dass ich jetzt nicht irgendwie jede Stunde dann nochmal rausrennen musste, sondern ich habe mich dann da halt hingesetzt und mir ein bisschen Zeit genommen, dass auch alles raus ist. Ich meine, war ja eine schöne Kulisse, ne? Der Mond, wir haben fast Vollmond hier, der hat alles, die ganzen Berge ringsrum angeleuchtet, also einen schöneren Kackplatz kann man sich eigentlich fast nicht vorstellen. Dazu noch ein Sternenhimmel, der war jetzt nicht ganz so prächtig, eben wegen dem hellen Mond, aber trotzdem, also es war da auch nachts, sich diese Kulisse mal anzuschauen, hatte durchaus was für sich. Nur der Grund, warum ich dazu gezwungen war, das zu tun, war natürlich nicht so nett, aber ansonsten war schon cool. Und ja, dann bin ich eben zurück ins Zelt und ich konnte dann aber nicht mehr einschlafen, genauso wie auch tatsächlich in den Tagen zuvor schon nicht, dass ich irgendwann aufgewacht bin und nicht mehr einschlafen konnte, wegen der dünnen Luft, denn wir waren halt auch hier wieder auf 3900 Metern oder so, wo wir da gezeltet und geschlafen haben, und das Problem ist einfach, dass halt, wenn man schläft, dann natürlich sich die Atmung verlangsamt, ganz automatisch die Atmung heruntergefahren wird. Das Problem ist jetzt, wenn die Luft so dünn ist, dann reicht dann halt mit der heruntergefahrenen Atmung der Sauerstoff nicht mehr aus. Und dann wacht man quasi wieder auf, schreckt man wieder auf, wenn man eigentlich gerade am Einschlafen war und durch das Einschlafen sich praktisch die Atmung verlangsamt hatte, schreckt man wieder auf, weil man halt plötzlich nach Luft schnappt und merkt, oh Scheiße, also man hat fast so ein bisschen das Gefühl zu ersticken. Und ich hatte das in Nepal damals auch schon, da irgendwie erst auf 5000 Meter, da war es auch richtig krass, da hat man wirklich irgendwie beim Aufwachen echt gedacht, man ertrinkt, man erstickt. So ganz so schlimm war es jetzt hier nicht, also ich habe jetzt nicht ganz so krass nach Luft geschnappt, aber ich habe halt doch einfach gemerkt, dass ich wieder aufwache und dann halt 2, 3 tiefe Atemzüge nehmen muss. Nennt man, tatsächlich gibt es auch einen Fachbegriff dafür, die Cheney-Stokes-Atmung, die sich eben dadurch auszeichnet, dass gerade eben im Schlaf sich dann eben lange, seichte Atemzüge mit tiefen Atemzügen immer so ein bisschen abwechseln. Weil genau das ist, was dann halt passiert. Du schläfst langsam ein, du döst langsam ein, die Atmung wird langsamer und dann merkst du, Scheiße, dein Körper schreckt auf, dann musst du wieder 2-mal tief atmen, um wieder den Sauerstoff, praktisch wieder den Sauerstoff wieder auszugleichen, um da wieder zusätzlichen Sauerstoff zu holen, und dann passt es wieder und dann stößt du langsam wieder ein und dann geht das Ganze wieder von vorne los. Und ja, so lag ich dann halt da die nächsten 5 Stunden und habe wahrscheinlich so 50 Mal für 2 Sekunden geschlafen ungefähr.
Während ich tief und fest neben dir durchgeschlafen habe, weil dieses Symptom, genauso wie die Höhenkrankheit an sich oder ab wann man so Probleme hat mit der Höhe, ist natürlich eine komplett individuelle Sache und ich habe offenbar da beim Schlafen keine Probleme gehabt.
Ja, komischerweise ich ja die erste Hälfte der Nacht auch nicht, sondern irgendwie immer erst die zweite. Ist echt ein bisschen komisch. Mist. Auf jeden Fall habe ich, glaube ich, echt die letzten 3 Nächte, wie gesagt, die letzten 3 Nächte waren wir immer so auf 3900 Meter und ich habe da sicherlich in allen 3 Nächten nicht genug Schlaf bekommen. Ja, ja, jetzt in Murgab sind wir wieder so auf 3500. Ich hoffe, das ist tief genug, dass ich heute wieder gut schlafen kann.
Genau, da sind wir nämlich heute dann angekommen, nachdem wir aus dem einsamen Tal gestartet sind. Und Murgab ist ja sozusagen so die einzige richtige Stadt noch hier hinten im Ostpamir Tadschikistans, ne? Oder was man noch als Stadt und nicht nur als Dorf bezeichnen kann.
7000 Einwohner, ja.
Ja, und hier sind wir jetzt in so einem Gasthaus. Also es gibt ja hier viele so Homestay-Gasthäuser, wo man im Grunde, wo eine Familie noch so ein paar Zimmer vermietet und so. Oftmals ist da Frühstück oder auch Abendessen sogar noch dabei. Und meistens ist Dusche und Toilette außerhalb des Hauses, wie auch bei unserem Gasthaus hier. Und zwar haben wir auch eine keine Dusche mit einem Duschkopf, der von oben schön oder Duschbrause von oben, sondern ein Bucket Shower, wie nennt man das auf Deutsch? Eine Eimerdusche, keine Ahnung. Denn zuerst wird das Wasser in einen Eimer gefüllt. Also es gibt schon eine heiße Dusche. Also es gibt Wasser, da war auch so ein Ofen drin in der Dusche und da konnte man direkt heißes Wasser von eben in den Eimer füllen und dann mit kaltem Wasser aus einem anderen Bottich eben mischen, sodass es die schöne, perfekte Temperatur hat. Und dann muss man halt immer so ein kleines Eimerchen mit Stiel nehmen und da sich abgießen mit, so wie wir es in Kurdistan-Irak im Grunde schon hatten.
Ja, nur in Kurdistan-Irak war es halt meistens so, dass man wenigstens noch eine große Wanne praktisch dann auch hatte, wo man das heiße und das kalte Wasser erstmal mischen konnte, dass es eine ordentliche Temperatur hat und daraus dann mit dem kleinen Eimerchen praktisch schöpfen konnte und dann einfach immer über sich drüber gießen konnte. Hier war es jetzt erstmal so, dass es eben nur dieses kleine Eimerchen gab mit, was weiß ich, was wird das haben, 1-2 Liter. Das heißt, jedes Mal für neue 1-2 Liter muss man wieder irgendwie aus dem Kanister, weil das kalte Wasser kam nicht aus einem Rohr, warum auch immer. Sie haben draußen eigentlich auch Waschbecken, wo Wasser aus einer Leitung kommt, kaltes Wasser. In der Dusche war es anscheinend nicht möglich, so ein Rohr zu verlegen. Da musste man das kalte Wasser aus einem Kanister abgießen. Und dann das heiße Wasser konnte man aus so einem Rohr mit Methan aufdrehen. Musste man also für jede 1 bis 2 Liter Wasser, musste man die mischen und dann über sich drüber gießen, was halt übelst nervig war. Und dann kam der Typ von draußen, dem das Ding gehört, während wir schon unter der Dusche waren und hat irgendwie geklopft und meinte irgendwie, ja, hier, ich habe hier noch einen Bottich und einen Eimer, wollt ihr das haben? Dann habe ich gesagt, ja, gut, aber wir sind jetzt halt gerade schon unter der Dusche und wir sind nackt. Und dann meinte er, ja, aber hier Eimer und so. Ich meine, war natürlich auch nicht so einfach die Verständigung. Und er wollte dann irgendwie, dass wir jetzt da aufmachen und diesen Bottich entgegennehmen. Und ich habe halt immer wieder gesagt, nee, schön stellen einfach draußen, den passt schon. Und dann habe ich irgendwann halt auch gesagt, ja, wir haben doch jetzt hier ein kleines Eimerchen. Und dann meinte er, ja, aber ist doch scheiße mit dem kleinen Ding. Nehmt doch einen großen Bottich. Und ich zurück, ja, ich weiß, dass es scheiße ist, aber ich kann jetzt nicht gerade rauskommen, weil ich bin unter der Dusche. Aber dann letztlich hat er es dann irgendwie draußen hingestellt und nachdem wir fertig waren, haben wir es dann halt in die Dusche gestellt für unseren nächsten Duschgang. Ja,
war also unsere Schuld, dass wir als verschwitzte Radfahrer natürlich direkt in die Dusche rennen, nachdem wir ankommen, um uns zu duschen und darauf waren die wohl noch nicht vorbereitet, weil sie den Bottich noch nicht reingestellt hatten. Ja, außer für das warme Wasser in der Dusche gibt es hier übrigens auch keine Heizung im Gasthaus. Also unser Zimmer ist recht kühl, aber das Gemeinschaftszimmer ist dafür recht warm, zumindest wenn die Sonne scheint, weil die da voll durchs Fenster reinprallt mittags dann. WLAN gibt es sowieso nicht, gibt es hier aber, glaube ich, nirgends den Rezensionen nachzuurteilen.
Gab es ja nicht mal in Horuk so wirklich. Jedenfalls hat es da nicht gescheit funktioniert und dann ab und zu hat uns da die Gasthausbesitzerin halt einen Hotspot mit ihrem Handy gemacht, aber ja, das war natürlich dann auch nicht 24/7 irgendwie verfügbar. Das heißt, ja, letztlich müssen wir halt jetzt jedenfalls nach Horuk alles mit unserem mobilen Netz, mit unseren mobilen Daten machen, so wir denn Empfang haben.
Also auch diesen Podcast hochladen später.
Hoffentlich, ja.
Ansonsten gibt es hier Plumpsklos, also keine westliche Toilette. Also Plumpsklos, die eigentlich nur ein Loch im Boden sind. Aber es gibt immerhin Strom, genug, hatten auch noch keinen Aussetzer, soweit ich weiß. Frühstück haben wir hier im Gasthaus auch mit drin. Das ist sehr günstig, aber auch sehr basic. Halt Ei mit Brot und Butter und Tee. Ja, da passend dazu kann man vielleicht auch mal ein bisschen zur Lebensmittelversorgung übergehen. Nicht nur in Murghab, sondern insgesamt auf dem Pamir-Highway ist die ja recht mau. Also wie wir erzählt haben, gab es ja hinter der Stadt Jilondi eigentlich erst wieder im nächsten Ort Alijur einen Markt. Und der hatte halt so ein paar Basics, Kekse, Nudeln, Reis, trockene Produkte. Aber der hatte sogar auch erstaunlicherweise Äpfel und ein paar zerdetschte Paprikas, Gurken und Tomaten, was schon erstaunlich ist. Andere kleine Märkte auf dem Pamir-Highway haben halt nur Kekse und Nudeln, wenn man Glück hat. Und hier in Murghab ist es halt auch so, dass die meisten Läden eben dieses Angebot haben. Und heute waren wir tatsächlich noch auf dem Container-Market. Also es gibt im Grunde in der Stadt so einen Platz, wo überall Container drauf rumstehen, wie sie auf den Schiffen transportiert werden und auf den LKWs. Und in manchen dieser Container ist dann so ein Laden drin. Und ja, die meisten Läden haben so Klamotten oder eben so Trockenprodukte, Kekse, Nudeln und sowas anzubieten. Aber es gab auch zwei Stände, wo sie tatsächlich frisches Obst und Gemüse verkauft hatten. Und der eine, der hatte ganz ausgefallene Sachen gar. Der hatte sogar gelbe und rote Paprika und nicht nur grüne und sogar Aprikosen. Wobei Aprikosen ist vielleicht um die Zeit gar nicht mehr so komisch. Die können sie wenigstens aus Usbekistan ranschaffen vielleicht. Na, aber immerhin. Sonst, also Gemüse kriegst du sonst halt, wenn dann normal Kartoffeln und Zwiebeln, das geht recht gut, weil das hält sich ja auch recht lang, aber so frisches Obst und Gemüse, das ist schon rarer auf jeden Fall.
Und dann zwischen diesen ganzen Containern, die da einfach so schepps und lose auf diesem staubigen Platz rumstehen und wo manche Türen geöffnet und manche geschlossen sind und draußen natürlich auch nie irgendwie dran steht, was man jetzt da drin kaufen kann, sodass man im Prinzip in jeden Einzelnen mal reinschauen muss, um zu gucken, was es da überhaupt gibt, gibt es dann tatsächlich auch noch eine Eisdiele, auch in einem Container. Da haben sie dann auch mit so Blech so einen kleinen, weiß ich nicht, wie soll ich sagen, so einen kleinen Vorhof eingezäunt und da vier Stühle und Tische aufgestellt, also vier Tische mit jeweils Stühlen und so Sonnenschirme sogar, obwohl man eigentlich hier ganz froh ist um die Sonne, die einen wärmt, aber wahrscheinlich gehört es zu einer Eisdiele einfach dazu, dass man auch Sonnenschirme hat, haben sich wahrscheinlich aus Europa oder so abgeschaut und dann wird aus dem Container heraus halt ja nichts anderes verkauft als Eis, also es ist wirklich eine richtige Eisdiele und da gehen dann auch die ganzen Locals hin und so, als wir dort waren, waren da mehrere Kinder oder auch Erwachsene, eine ganze Familie saß am Nebentisch, die dann da eben halt ihr Eis gelöffelt hat. War natürlich Softeis oder abgepacktes Eis, war jetzt nicht so italienisches Kugeleis, aber immerhin, sie hatten neben ordentlichen Hörnchen, Waffelhörnchen, hatten sie auch Eisbecher aus Glas tatsächlich, die sie dann offensichtlich wieder spülen, also nicht nur Pappe. Und auch der Plastiklöffel, mit dem man das Eis gegessen hat, war richtig stabiles Plastik und der Griff auch schon so ein bisschen dreckig, sodass die offensichtlich wiederverwendet werden und ich da nicht der Erste war, der diesen Plastiklöffel verwendet hat. Also das war schon hohe Qualität.
Es gab sogar noch Schokosoße und ein paar Streusel als Topping aufs Eis. Ja, ansonsten neben Eis essen gehen, so anders essen gehen, ist irgendwie auch ein bisschen mau. Gestern Abend waren wir tatsächlich in einer Art Restaurant, aber naja, die hatten von ihrer Karte, die sie da hatten, wo auch noch Lachmann und Ploff und sonst was drauf stand, nichts da. Sie hatten nur Pommes und Shawarma da. Also haben sie da auch nicht die Riesenauswahl. Ansonsten ist es hier halt oft so, dass auch die Guesthouses Dinner anbieten und das haben wir uns für heute tatsächlich bei unserem Guesthouse auch erwünscht, ob wir hier Abend essen können. Und hat er gesagt, ja, bin mal gespannt, ob es auch so basic ist wie das Frühstück oder was wir da aufgetischt bekommen.
Ja, ich hoffe, es ist mir zumindest ein bisschen mehr als irgendwie zwei Tage altes, hartes Fladenbrot mit Butter.
Ja, wobei es jetzt so klingt, als wäre das hier überall so. Aber man muss dazu sagen, wir sind auch im günstigsten Guesthouse hier in Murgab. Also es gibt deutlich teurere auf jeden Fall auch, wo es wahrscheinlich dann frisch gebacktes Brot zumindest mal gibt.
Ja, also drei Nächte sind wir jetzt in Murgab, so ein bisschen auch gezwungenermaßen tatsächlich, denn wir können erst am 1. Juni nach Kirgisistan einreisen oder später, aber halt nicht früher. Warum, das werden wir in der nächsten Episode ein bisschen erzählen, das ist tatsächlich so ein bisschen so eine Eigenheit von dieser Grenze. Ja, die höchsten Pässe des Pamirs oder dieses Pamir Highways vor allem, die warten noch auf uns. Tatsächlich, weil wir vorhin ja am Anfang der Episode die verschiedenen Routen so ein bisschen aufgeführt haben, der höchste Pass im Pamir, der mir jetzt bekannt wäre, ist tatsächlich auf dem Pamir Highway, also den höchsten Pass nehmen wir auf jeden Fall mit, auch wenn wir nur überwiegend uns auf dem Highway aufgehalten haben. Wetter sieht eher wechselhaft aus in den nächsten Tagen, das heißt, es wird auch, was das Wetter angeht, durchaus noch ein bisschen spannend, aber da müssen wir jetzt wohl einfach irgendwie durch und wir werden dann voraussichtlich in Osh in Kirgisistan wieder in der nächsten Episode berichten, wie es uns damit ergangen ist.
Bis dann, tschüss!
Tschüss!